Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 8.
Mit Geschichten von Geheimdiensten und aus dem Kalten Krieg und von vorher.
Und heute haben wir zum ersten Mal einen Gast dabei in Alternativlos, der seinen Namen nicht nennen möchte.
Doch.
Wie doch, plötzlich doch.
Na ja, gut. Je nachdem, ob es gut wird.
Genau, okay. Wir schneiden das raus.
Wir schneiden den Namen dann später raus. Also wie ist dein Name?
Markus Komper ist mein Name. Hauptberuflich bin ich Anwalt. Mein Studium habe ich mit Zauberkunst finanziert und ich war halt schon als Kind immer fasziniert von Tricks, Illusionen und so weiter. Und vor einigen Jahren habe ich mich dann mehr mit politischen Geheimnissen und politischen Täuschungskünsten beschäftigt. Und deshalb sitzen wir heute hier, nämlich Geheimdienste und Tricks, die eben in diesen Bereichen da angewendet werden.
Ja, also wir haben uns überlegt, wir fangen mal mit einem kleinen Witz an. Nämlich, welches ist denn der beste Geheimdienst der Welt?
Da fallen einem so einige ein, ne?
Ja, also Mossad, CIA.
NSA.
Und ja. Ich wollte jetzt die Position vertreten, dass Dänemark den besten Geheimdienst hat.
Basierend auf der Theorie, dass man von denen noch nie gehört hat, oder wie?
Genau,
das ist doch ein perfekter Geheimdienst,
oder? Ja, gut, also die Niederlande haben ihren Geheimdienst abgeschafft. Das ist vielleicht die größere politische Leistung.
Aber den Auslandsgeheimdienst.
Ja, klar.
Inländisch sind die eher.
Also der inländische Geheimdienst ist noch eher sehr aktiv und ziemlich unterwegs. Die waren ja, neulich hatten wir die erwähnt.
Hatten wir gerade in der letzten Sendung zu Herrn Wilders.
In der letzten Sendung zu Wilders erwähnt, dass die sich darüber beschwert haben, dass der um eine israelische Botschaft geht zum Konferieren und sie ihn da nicht abhören können. Aber der holländische Geheimdienst macht ja noch so andere interessante Dinge. Also dem wurde zum Beispiel auch notorisch, als es damals um die Wahlcomputer ging. Und dann brauchten sie jemanden, der feststellen kann in Niederlanden, ob denn jetzt diese Wahlcomputer elektronische Abstrahlungen haben. Und da stellte sich dann raus, dass diejenigen, die da die Expertise hatten, war halt der IWD, also der holländische Geheimdienst. Und die haben dann halt mal angefangen zu messen. Da gab es ja irgendwo liegte dann so ein Report oder wurde mündlich kolportiert. Sie haben dann halt diesen einen Wahlcomputer da eingemessen und haben dann festgestellt, naja, so, wir haben das auf so einer großen Militärbasis gemacht. Und
der eine fiel irgendwie sofort aus dem Raster raus,
oder? Ja, das war so, die Abstrahlung davon waren so stark, dass sie sich auf der Basis nicht so weit weg davon bewegen konnten, dass sie nicht mehr empfangen konnten. Also was halt so diverse 100 Meter war. Die haben sie dann sofort abgeschafft. Die waren noch vor den NEDAPs. Also das waren die SDU, ja.
Lustigerweise ist ja auch einer unserer Kritikpunkte an den NEDAPs am Ende Abstrahlung gewesen, wo man eigentlich gedacht hätte, also wenn wir das messen können, könnten die das eigentlich auch messen. Aber das ist so ein roter Faden, der sich durch die Geheimdienste durchzieht, sodass man eigentlich deren Kompetenz immer ganz gut unterschätzt.
Naja, also die Abstrahlung von NEDAPs haben die auch schon gesehen. Das war ja nicht so, dass es überhaupt nicht sichtbar war. Die war nur sehr viel geringer als die von diesen SDU-Dingern.
Naja, aber ich meine, trotzdem, du kannst irgendwie ein paar Meter weiter sehen, also außerhalb des Wahlbüros.
Ja, das hat der IWD in seinem Bericht aber auch geschrieben.
Ach so, okay.
Ja, also man kann es halt mit einem normalen Amateurfunkempfänger oder Scanner empfangen. Und
peinlich genug.
Da konnte man dann halt im Display irgendwie hören, was gewählt wurde, anhand des Umlauts, der auf dem Display-Controller unterschiedliche Updates verursachte.
Ja, gut. Aber zurück zu den Geheimdiensten. Also wir haben uns ja gefragt, die erste Frage, die sich da stellt, ist, wo kommt eigentlich die Idee her, dass man einen Geheimdienst braucht? So, wer hat das erfunden?
Ja, also die Monarchien hatten immer so ihre Leute, die Geheimdiplomatie gemacht haben.
Aber es war eher Diplomatie damals, also es war nicht eine eigene Behörde.
Leute abgemeuchelt, das meinst du? Ja, natürlich Aufklärung. Also grundsätzlich, Aufklärung ist ja was Militärisches, also Spionage und so weiter. Und wenn man so will, war der Vatikan immer schon der größte Geheimdienst, denn die hatten aufgrund ihrer Missionen und so weiter das größte Informationsnetz, das ja auch die Informationen zirkulierten und im Vatikan ist wahrscheinlich noch heute ist es noch so, dass dort die meisten politischen Informationen gespeichert sind.
Na, die haben ja auch ihren eigenen Geheimdienst, ne? Der Opus Dei.
Ja, der Opus Dei ist nicht wirklich ein Geheimdienst, der Opus Dei ist ja mehr eine Sekte, die eine gute Durchdringung hat in der Gesellschaft.
Naja, das wird immer so spaßig. Werden die immer so als der Geheimdienst des Vatikans bezeichnet.
Ja, aber. Die hatten halt eigentlich noch andere, also die haben auch noch andere Organisationen. Also jeder der Orden. Also
die Jesuiten sind ja auch bekannt.
Jeder der großen Orden, die Jesuiten sind natürlich besonders bekannt dafür, hat natürlich den Zugang zu den entsprechenden Herrschern. Und die katholische Kirche hat da natürlich noch einen besonderen Vorteil, weil die katholische Kirche hat ja diese Beichte, nicht wahr?
Und der kein Zufall.
Und es ist tatsächlich so, dass die Machtstrukturen eben durchaus darauf beruhen, wer halt, welcher Orden jetzt den Beichtvater des jeweiligen Herrschers gestellt hat über viele, viele Jahrhunderte. und darüber halt dann eben berichten konnte nach Hause, was denn jetzt gerade so den Herrscher da bewegt.
Ja, also Wissen ist Macht. Also das eigentlich spricht man ja nicht von Geheimdiensten, sondern von Nachrichtendiensten.
Das ist die beschönigende deutsche Bezeichnung.
Ja gut, aber es geht im Wesentlichen um Informationsgewinnung, Informationsgeheimhaltung, Verarbeitung, Auswertung und so weiter. Das ist eigentlich fast eher ein journalistisches Business, wenn man so will. Aber nochmal, was den religiösen Aspekt betrifft, das ist auch ganz interessant. Und zwar einer der größten Arbeitgeber für Religionswissenschaftler und so weiter, das sind tatsächlich die Geheimdienste. Weil die eben wissen wollen, wie ticken eben die Leute in den unterschiedlichen Erdteilen und wie reagieren die aus religiösen Erwägungen, wenn wir jetzt hier irgendwas machen.
Wenn wir hier einen Krieg anfangen.
Ja, hättest du gedacht, dass Geheimdienste die größten Arbeitgeber von Religionswissenschaftlern sind?
Also ja, die ganzen Politik, sehr skurril. Die ganzen Politikwissenschaftler müssen ja auch irgendwo bleiben. Die Lobbyisten sind ja irgendwann alle voll und dann.
Oh, na, die Gefahr sehe ich nicht. Aber es gibt ja diese witzige Geschichte, dass die Geheimdienste, also insbesondere die CIA, in großem Stil Kunstförderung betrieben hat in Westdeutschland. Und da gab es auch mal eine schöne Fernsehdokumentation zu.
Ja, Germany Made in USA heißt sie, glaube ich. Da geht es darum, dass die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg eben Programme hatten, um den Deutschen die Demokratie näher zu bringen. Und interessanterweise haben die auch linke Künstler gesponsert, also alles verdeckt oder größtenteils verdeckt. Wobei, wer wollte, konnte diese Lobbyorganisation schon durchschauen. Ja, kann man zustehen, wie man will. Tatsache ist, dass die Amerikaner damals in der deutschen Medienlandschaft sehr viel kontrolliert haben in den 50ern und bis in die 60er wohl noch.
Also ich habe mal einen Galeristen getroffen, einen Westberliner Galeristen, der in den 70ern und 80ern da sehr intensiv unterwegs war. Und der erzählte mir, dass es ein ziemlich offenes Geheimnis war, dass es da einen ziemlich festen Geldbetrag gab, so einige 10.000 Mark im Monat, die von der CIA verteilt wurden unter den Galeristen, die junge, abstrakte, wilde Künstler gefördert haben. Und es stammte wohl aus so einem Programm, mit dem die einfach ja sozusagen die Freiheit des Westens plakativ darstellen wollten. Also einfach den, also alles, was gut und schön ist am Westen halt, also Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit und Äußerungsfreiheit und wir können hier wild und freaky sein, das haben sie halt damit gefördert. So. Und die haben sich dann natürlich das irgendwie größtenteils in die Nase gezogen und damit halt umso buntere Bilder gemacht.
Das ist auch so ein Gegenprogramm zu den Nazis mit ihrer entarteten
Kunst. Ja, genau. Also ich finde das ja durchaus positiv. Also meine stille Hoffnung ist ja eigentlich, dass der Westen irgendwann versteht, dass das eigentlich seine Chance gegen China sein wird. Nämlich wenn die Chinesen halt anfangen mit stärkerer Meinungskontrolle und stärkerer Kunstkontrolle, was sie vermutlich zwangsläufig irgendwann tun werden, dann wäre das halt natürlich ein sehr, sehr vielversprechendes und aus meiner Sicht begrüßenswertes Gegenprogramm des Westens, wenn sie dann halt einfach mal wieder drauf kommen würden, dass irgendwie der ganze Unsinn, den sie jetzt irgendwie wegen 9-11 angefangen haben, also mit irgendwie Denkverboten und dergleichen Dingen mehr, den halt wieder einzudämmen und zu sagen, so wir sind ein leuchtendes Vorbild hier für die Welt und versuchen nicht irgendwie die Chinesen nachzumachen.
Das war eigentlich eine der wenigen wirklichen Erfolgsgeschichten der CIA, diese Sache mit Radio Liberty und so weiter, dass man einfach eben die amerikanische Kultur über den Eisernen Vorhang brachte.
Ja.
Und ja,
das. Ja, auch Rias, ne?
Das war halt Musik, ne? Also funktioniert halt schon Kunst als Transportmedium für Freiheit, ist halt sehr effektiv so. Und insofern, das ist eine Sache, da kann man wenig gegen sagen. Natürlich haben.
Auch in die andere Richtung übrigens. Es gab neulich so einen sehr schönen Dokumentarfilm, wie die DDR raubkopierte US-Kunst dann in einem Gegensender gespielt hat, um quasi dem Westen zu demonstrieren, dass es das auch in der DDR gibt. Und die haben halt, also während der Rias noch warten musste, bis sie die offizielle lizenzierte Kopie von der Schallplatte jeweils hatten, hat der Osten die halt über irgendwelche Kanäle dann hingeschmuggelt und hat sie dann in ihrem Radio auf dem Brocken gespielt. Das
war doch der Soldatensender sowieso, hieß der.
Ja, genau.
Und die
haben auch so komische versteckte Botschaften dann irgendwie
gesendet. Und den durfte man...
Und der, super, und so der, einfach nur als Fnord haben die so Sachen gesagt wie 23, bitte 42.
Und der Hammer war, den durften natürlich die Soldaten im Osten nicht hören.
Natürlich nicht,
War halt so, dass, also da hieß zwar Soldatensender und war halt sozusagen darauf ausgeregt, für die Soldaten so, ne, ein bisschen leichte Unterhaltung und so. Ja. Und genauso wie die entlang dem Programm der alliierten Sender, die halt für die Truppen hier waren. Das halt nun umgekehrt mit irgendwie ein bisschen Propaganda drin. Und den durften die aber natürlich in der Nationalen Volksarmee war der halt verboten, durfte nicht gehört werden. Also es gab auch nur begrenzte Bereiche, wo du überhaupt zu empfangen war, weil dann halt vom Brocken, aber
Also es gab diese wunderbare Anekdote, dass die eben teilweise auch, wenn sie irgendwelche Westoperationen aufgedeckt hatten, dass sie dann so Andeutungen und Details eben auf diesem Sender ausgestrahlt haben, so als Stinkefinger in Richtung Westen. Ja, so, ach übrigens, schönen Gruß an Herrn so und so in da und da. Und ich so, was? Schon durchaus eine sehr humoristisch wertvolle Aktion, die wir da gemacht haben.
Verstehe. Naja gut, ich meine, für eine eigene Werte von humoristisch, ne? Also.
Ach naja, was denn? Ich meine, das finde ich doch lustig. Ist doch viel besser, als wenn sie Bomben bauen damit.
Na gut. Jo. Ja. Ja gut, ich meine, die Geschichte der Geheimdienste ist natürlich vermutlich irgendwie zusammenfallend mit der Geschichte von überhaupt politischen Strukturen, die zuerst entstanden sind. In der Bibel gibt es ja auch schon allerhand Leute, die da rumspionieren. Mhm. Und
ja, also Geheimdienste, so wie man sie heute kennt, die sind ein Phänomen, das sich so Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Interessant ist die Entstehungsgeschichte des britischen Geheimdienstes. Und zwar, es gab da einen damals sehr populären Autoren, der hieß William Lequeux, oder wie der sich ausspricht, Lequeux geschrieben. Mhm. Kannst du es aussprechen? Naja, und das war also ein Autor, der sogar der Lieblingsautor der Queen gewesen sein soll. Und der hat eben einen Roman geschrieben, Spies of the Kaiser, also Spione des deutschen Kaisers. Die Deutschen hatten tatsächlich einen Auslandsnachrichtendienst gegründet, aber jetzt nicht so, dass da irgendwie...
Der war doch keine ernste Bedrohung zu der Zeit.
Nein, die haben Informationen gesammelt, also völlig unspektakulär. Und dieser Lequeux hat eben, Lequeux, der hat in seinen Romanen eben dann wirklich Verschwörungstheorien ausgegeben ohne Ende und es war sehr erfolgreich und es erhob sich eben so ein großes Geschrei, wir brauchen jetzt auch einen Geheimdienst.
Und es wurde sozusagen hip, ja?
Ja, und dann haben...
Na, das ist halt PR, ja, ne? Wie heute ja, Werbung genau. Funktioniert. Wenn du der Bevölkerung irgendwie klar genug machst, dass man es jetzt braucht, dann braucht man das.
Ja, also diese Spies of the Kaiser würde man heute übrigens Terroristen nennen. Das nur vom Mechanismus her.
Stimmt, die Grenze zwischen Sabotage und Informationsgewinnung war noch sehr fließend, ist richtig.
Ja, ja und jedenfalls, weil also die deutschen Spione so gefährlich waren, baute man dann einen Geheimdienst auf. Anfangs noch mit sehr geringem Personal, allerdings das hat es in sich. Und zwar der erste Leiter des britischen Auslandsgeheimdienstes, der nicht militärisch war, das war, also der Leiter war schon ein Militär, ein ehemaliger, das war ein gewisser Mansfield Smith Cumming. Und das war also jemand von der Marine, der irgendwann festgestellt hat, dass er seekrank ist. Und er war auch sonst nur so eingeschränkt verwendungsfähig, denn der hatte bei einem Unfall sein Bein verloren und seither eben ein Holzbein. Und der Mensch muss also sehr skurril gewesen sein. Wenn er also Gäste hatte, die also nichts von seinem Holzbein wussten, trug er ein normales Hosenbein da drüber und hat dann einfach ein Messer genommen und durch das Hosenbein in sein Holzbein gerammt. Ja, einfach nur um die Leute zu erschrecken.
Schon genau die Art
very
von
British, sehr splittig.
Ja? Genau die Art von Person, die man an der Führung eines Geheimdienstes haben will.
Das ist aber, hat sich aber fortgesetzt.
Also ja, genau. Ja. Solche Leute zieht der Geheimdienst irgendwie an, wie das Licht die Motten. Es ist, was hat der noch alles? Der hatte ein Büro gehabt in Whitehall, also in London, in dem War-Ministerium und so weiter, das versteckt war hinter einer vorgetäuschten Backsteinwand oder so. Da musste man so einen Hebel bewegen, dann fuhr die Wand auf. Ich meine, das hat überhaupt keinen Nutzen, ja.
Und das Büro finden die nie, wenn die Russen kommen und das Haus einnehmen.
Aber der Mensch, der ist also auch in Whitehall, das sind ja so riesige Gänge, und der ist ja mit so einem Roller gefahren, hat sich immer demonstrativ in seinem Holzbein da abgestoßen.
Naja, ist doch doof, wenn du mit einem Bein durch die Gegend kumpeln willst, dann nimmst du lieber einen Roller, kann ich verstehen.
Ja, aber stell dir das mal vor, so, ne?
Aber ist doch super, weißt du, ich finde das irgendwie super.
Ja?
Ja, also Charaktere, also ich meine, das sind so zwei rote Fäden, die sich ein bisschen durch die Geheimdienstgeschichte ziehen. Also auf der einen Seite, dass so Aktionen losgetreten werden aufgrund von dem Einfluss von irgendwelchen Büchern oder Hollywood. Ja, das war ja bei der CIA später, diese Missile Crisis war ja auch totaler Bullshit und hat sich halt so selbst irgendwie hochgewiegelt. Da war nichts Reales hinter, aber so aus Furcht heraus sind eben Sachen dann eben doch zu begründen plötzlich.
Ja, das Interessante ist ja, der amerikanische Kriegsgeheimdienst OSS, den die Anfang der 40er aufgemacht haben, ist exakt mit der gleichen Verschwörungstheorie begründet worden. Man hat nämlich damals gesagt, es sind deutsche Spione an der Westküste und die sabotieren die Schiffe. In Wirklichkeit gab es zwar Saboteure, das waren allerdings britische Geheimagenten, die eben amerikanische Schiffe sabotierten, die die Deutschen unterstützten. Und jetzt drehte man die Story genau um und sagte, da sind deutsche Saboteure, heute würde man sagen Terroristen, Also wir brauchen einen Geheimdienst. Und schwupps wurde das OSS gegründet.
Parallel dazu gab es ja die Entwicklung mit den Abhörgeheimdiensten, also mit den Black Chambers, die ja auch sehr früh angefangen haben, Post abzufangen und Post zu lesen und ja auch deren Struktur ja auch einen großen Einfluss darauf hatte, wie dann am Ende die Struktur des Postwesens war. Also dass es also eine zentralisierte Poststruktur gab, zum Beispiel in Frankreich und auch in England und in Deutschland später, hing halt schlicht damit zusammen, dass sie wollten, abzufangen, also dass man halt die Post abfangen kann. Und das ging dann so weit, dass in etlichen Ländern man eine Lizenz brauchte, um einen Botendienst zu betreiben, also ein organisiertes
eine Konkurrenz.
Botenwesen. Mhm. Und dass es bei Strafe verboten war, Nachrichten zu transportieren, also dass also zu Kriegszeiten ist häufiger vorkommen, also in verschiedenen europäischen Ländern, dass es bei Strafe verboten war, Nachrichten für jemand Drittes zu transportieren. Also durftest du als Kaufmann zwar sozusagen für deinen Kompagnon Sachen mitbringen, aber nicht zum Beispiel für dessen Kompagnon. Mhm. Und wenn, dann musstest du die öffnen und vorlegen. Und also Nachrichten zu schmuggeln war dann eine Zeit lang ein großes Business. Und das setzte sich dann natürlich fort im Ersten Weltkrieg, als den Yardley die erste American Black Chamber gegründet hat, wo sie dann angefangen haben, die Telegrafenfirmen zu überreden, ihnen die Telegramme zu überlassen unter der Hand. Und dann haben sie die nach dem Ersten Weltkrieg wieder aufgelöst, weil irgendwie mit dem berühmten Satz halt, Gentlemen, don't read each other's mail. Und haben ihn dann natürlich im Zweiten Weltkrieg wieder aufgemacht, so parallel dazu, zu genau dieser OSS-Geschichte von Donovan.
Was ich ja sehr beeindruckend finde, war das schon die CIA? Doch, ja, die CIA oder NSA, die hatten irgendwann ja angefangen, Briefkontrolle zu machen im Kalten Krieg. Und hatten das irgendwie so eingerichtet, dass die also nachts gemacht wurde und das alles irgendwie so war, dass am anderen Morgen in den Postbehörden und so weiter alles wieder so war, wie es am Abend verlassen wurde. Es war also, sollte also immer plausible deniable sein.
Das heißt, die hatten zwar einen Schlüssel für die Post,
genau.
Fürs Postbüro sind da halt rein und haben es.
Muss ein unglaublicher logistischer Aufwand gewesen sein und es soll auch funktioniert haben.
Also kann ich mir gut vorstellen, also im Osten lief es halt so, dass die. Wir hatten hier auch zentralisierte Postämter und da gab es dann halt einfach jeweils einen Raum nebenan, wo die Post immer durchging. Also war halt, also die wurden halt, bevor die halt in die Zustellungen kamen, wurden die vorsortierten, also weil die haben natürlich dann Monitoring gemacht auf der Basis von Postleitzahlen, das heißt, sie hatten Listen, aus welcher Postleitzahl wird welche Zieladresse überwacht. Dann wurden jeweils die aus den Postleitzahlen, dann, also nachdem die in die Fächer sortiert wurden für die Zustellung die Postleitzahlen, wurden die dann da wieder rausgezogen und vorsortiert in diesen Raum gebracht, sodass also auch die Leute in der Post, also die eigentlich Postler nicht wussten, welche Briefe davon betroffen waren. Die durften die schon einmal vorsortieren nach Postleitzahlen, dann wurden sie einmal durch diesen Raum geschleift, da wurden sie über Dampf geöffnet, also die Briefe, die sie halt sehen wollten, und die anderen wieder rausgeholt. Und natürlich wurde speziell die Post aus dem Westen intensiv überwacht und die Post in den Westen.
Das hat sich ja als Prinzip weitererhalten bis heute. Also wenn man sich heute die Abhörschnittstellen, die automatisierten Abhörschnittstellen für Telefone anhört, da gibt es auch das Prinzip, dass die Telco nicht mitkriegen darf, wenn die Polizei abhört. Mhm. Und wenn ein Geheimdienst einen Polizisten abhört, dann darf die Polizei das natürlich nicht mitkriegen. Also es gibt so eine Hierarchie von, wer alles nicht mitkriegen darf, was die nächsthöhere Abteilung macht. Also das Prinzip, es macht ja auch Sinn, ich meine, das ist ja...
Das, also in der technischen Spezifikation ist es egalitär ausgelegt. Das heißt, dass bis zu 5, also jetzt bei modernem Telefonabhören, dass bis zu 5 Institutionen abhören können müssen, ohne dass eine andere Institution davon was mitbekommt. Natürlich die Telco oder der ISP ohnehin nicht. Das ist halt so der Standard dabei. Aber wir waren eigentlich bei der OSS, entschuldige mich.
Moment, eine Sache möchte ich noch, wenn wir schon bei Postabhören sind. Da fällt mir nämlich eine Geschichte ein von Mitte letzten Jahres. Da ist nämlich rausgekommen, dass die Westalliierten auch völlig, völlig hemmungslos alles abgehört haben, die Post geöffnet haben und dass es sogar vom Umfang her vergleichbar bis höher war, was die Ostler abgehört haben. Und es gab im Westen immer die Legende, naja, wenn euer Brief geöffnet wird und so, das war die Stasi. Und es haben alle im Westen geglaubt, also sage ich mal stellvertretend. Alle haben sofort angenommen, wenn da irgendwie was manipuliert wurde, na, das wird der Osten gewesen sein. Aber rückblickend ist das nicht mehr so klar.
Jeder Brief wurde zweimal geöffnet. Also die hätten sich eigentlich Arbeit sparen können. Der eine öffnet, der andere verschließt.
Ja. Da hätte man Synergieeffekte nutzen können, würde man heute sagen.
Ja,
aber also das war richtig, richtig lustig, weil nämlich das Grundgesetz wenig vorausschauend von den Amerikanern so gemacht worden war, dass drin steht, Post darf nicht geöffnet werden. Und dann hatten sie ein Problem. Wie öffnet man jetzt die Post? Ja? Und die Lösung im Kalten Krieg war, dass man einfach gesagt hat, das machen nicht wir, das machen die Alliierten. Und dann hat man die Post einmal durch die Alliierten geschleust und die haben die dann geöffnet. Und es war nicht nur die Idee von den Alliierten übrigens, dass wir das so machen sollen, sondern das war Adenauer. Adenauer-Regierung gesagt, also wir müssen das schon irgendwie öffnen, was machen wir denn da? Ach, wir können das doch irgendwie mit unseren befreundeten Amerikanern und Briten machen. Und die Franzosen sind auch stark dabei gewesen.
Wie lange hat man das praktiziert? Irgendwann hat es der BND nämlich übernommen.
Also ich sehe hier Statistiken bis 1976, 1970 ungefähr. Also irgendwann ist es übernommen worden, weil wir haben auch einen Geheimdienst gekriegt. Da kommen wir auch gleich zu, wie es eigentlich dazu kommt, dass wir einen Geheimdienst haben. Die Legende, aber also ich will mal dem entgegentreten. Das heißt, der Osten hat immer alles abgehört. Das war genau, die Briefe sind im Westen genauso geöffnet worden. Macht euch da mal nichts vor.
Tja, wenn man kann, dann tut man es halt. Ne?
Natürlich.
Oder wie so schön der Professor Gusi sagte vor dem Verfassungsgericht, da, wenn ein Trog da ist, dann kommen die Schweine.
Sehr gut.
War sein Kommentar zur Vorratsdatenspeicherung.
Nicht schlecht. Ja.
Gut, aber wir waren eigentlich bei der USS, bei der Gründung der CIA, also der Vorläufer
von
der CIA.
Also das so Anfang der 40er Jahre gab es einen rechtsgerichteten General Donovan, das war ein Kriegsheld des Ersten Weltkriegs, der eben Amerika groß rausbringen wollte und wirklich eine Legende war in den USA.
Sein Spitzname war Wild Bill.
Ja, Wild Bill Donovan. Ne?
Donovan. Also den hat er zu Recht gehabt übrigens. Der war also bekannt dafür, dass es so ein Cowboy war.
Mhm. Ja.
Wenn der irgendwas machen wollte, hat er das halt gemacht so. Und er war halt auch ein Held, deswegen hat man ihn auch machen lassen. Mhm. Und er hat über Jahre das Geheimdienstprogramm der USA praktisch eigenhändig in den Dreck gefahren. Das war.
Naja, ich meine, er hat immerhin was zustande bekommen. Ja.
Also da gibt es eine
Struktur. Am Ende war es so schlimm, dass deswegen ist es ja umbenannt worden in CIA, ne? Oder umgegründet worden. Nicht nur wegen ihm, aber. Ja,
lange Geschichte. Aber beginnen wir vielleicht bei der Gründung. Und zwar, das ist eigentlich eine der kuriosesten Geschichten überhaupt. Und zwar, die Amerikaner haben eine Delegation mit Donovan und noch ein paar anderen nach London gesandt. Und dort sollte also der britische Geheimdienst, der jetzt ja schon einige Jahrzehnte Erfahrung hatte, eben erstmal mit denen erklären, Geheimdienst, wie funktioniert es und wie sieht es überhaupt aus. Und da hat der britische Geheimdienst eine der größten Desinformationsoperationen überhaupt gemacht. Die haben nämlich praktisch potemkische Dörfer aufgebaut, den Amerikanern überall gezeigt, wie toll gerade die Kriegswirtschaft funktioniert, wie stark England noch ist, obwohl die halt von den Deutschen schon ziemlich niedergekämpft waren oder jedenfalls bei weitem nicht so stark, wie sie getan haben. Aber sie haben eben die Amerikaner nur an die Schokoladenseiten gefahren. Und das Interessante ist, einer der Gastgeber auf der britischen Seite war Ian Fleming. Das war vormals war das ein Bankier, der aber eben auch ein Marine-Captain war und jetzt war er eben im Geheimdienst. Ian Fleming wurde später bekannt als der Autor der James-Bond-Bücher.
Ja. Und der ja durchaus enge Kontakte immer noch hatte zu seinen Geheimdienstkumpels. Ne?
Nicht nur zu dem, sondern auch diese britisch-amerikanische Sache, diese Linie wurde von Fleming auch noch lange betreut. Mhm. Der hat noch Jahrzehnte Besuche gemacht und so weiter.
Heute würde man sagen, ist wie im Osten, ne? Wenn man hört, dass die ihre Freunde aus Amerika nur an den guten Stellen vorbeigeführt haben. Das ist exakt, was in der DDR passiert ist. Wenn die Russen kamen, guck mal hier, wie toll das alles ist.
Das war also in meiner Geburtsstadt, was auch mal so, da kam, glaube ich,
wo kommst du her?
Gorbatschow oder so, kam noch vorbei, aus Perleberg in Mecklenburg. Also ich habe da nie länger gewohnt, aber da war es auch so, da kam dann irgendwann, ich glaube, Gorbatschow was vorbei oder so. Und dann haben, das ist halt ehemals eine sehr schöne Altstadt gewesen mit so Fachwerkhäusern und so. Und dann haben sie tatsächlich bei so diversen Fachwerkhäusern die Fassade saniert, also wirklich präzise die Fassade, die Fassadenwand und dahinter also abgestützt mit so Balken. So, also da stand wirklich vorne nur die Wand.
Und, so ein Filmset, ja?
Ja, wie so ein Filmset. Und haben da so Gardinen da reingehängt und Blumenkästen davor gebaut. Und dann haben sie noch die Wände also auch saniert und gestrichen in der Stadt. Aber nur so hoch, wie man aus dem Autofenster gucken kann.
Also ich habe irgendwo mal gehört, die hätten die Autobahn angemalt, wenn Honecker irgendwie darum gefahren ist.
Ja, also die Streifen und so haben sie schon immer frisch gemacht und so. Und also da war es halt so, dass diese, also gab es dann halt diesen bizarren Effekt, das war glaube ich 86 oder so, als der da war. Und dann rottet er dann halt noch so 3-4 Jahre vor sich hin. So, ne? Und dann rottet er auch nach der Wende noch weiter vor sich hin. So, ich habe da ganz bizarre Fotos gemacht, wo dann so langsam die Blumenkästen so abrotten und die und dann irgendwie aus den Gardinen, aus der einen Gardine hat sich eine Taube ein Nest gebaut und so. Und dann blieb er halt alles so. Ne? Also von hinten sah halt besonders bizarr aus. Aber also diese Potemkinschen Dörfer sind natürlich ein
legendär. Dazu noch was Interessantes. Der Ian Fleming hat ja auch ein Kinderbuch geschrieben, dieses Chitty Chitty Bang Bang. Und da gibt es auch eben solche Illusionen, wo die da so einen Tunnel irgendwie inszenieren und in Wirklichkeit ist es ein LKW und dann fährt das Auto durch den Tunnel und wird vom LKW gecasht. Also das sind so diese Art zu denken, die...
Der ist halt eigentlich
ja, ein Zauberer. Täuschung. Ja, Täuschungskunst eben.
Also man kann vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es jetzt einen Zusammenhang gibt, aber die Briten haben ja bis, ich glaube vor 2 Jahren, haben die ihre Schuld bei den Amis abgezahlt für den Zweiten Weltkrieg. Und vielleicht liegt das daran, dass sie eben diese Kampagne gefahren haben. So, guck mal, wie gut es uns noch geht und wie schön wir das im Griff haben. Nein, wir brauchen keine Geschenke. Wir leihen uns das. Ja, ich meine, vielleicht ist das ja voll nach hinten losgegangen.
Naja, nee, es war schon so, dass die, diesen Land-Geschichten waren politisch in den USA auch nicht zu vermitteln, dass es denen geschenkt wird. Also das war nicht, also war ja so, dass die USA vor Kriegseintritt ja doch durchaus isolationistisch waren. Und also der Krieg, den politisch zu verkaufen, den Kriegseintritt, war schon nicht so einfach. Und da haben die halt
auch man hat glücklicherweise Paul Haber
gehabt. Hast du ein Glück gemacht, ne?
Ja. Naja, manchmal hat man ja auch Glück, nicht wahr?
Aber kommen wir nochmal kurz zurück zur Gründung des OSS. Das war ja also der Kriegsgeheimdienst der Amerikaner. Und zwar eben ein von der militärischen Führung unabhängiges Unternehmen war dieses OSS. Das hat den Militärs von Anfang an gestunken. Also diese zivilen Geheimdienste, man nennt sie zivil, weil sie eben nicht in der militärischen Hierarchie sind, obwohl die durchaus militant sind. Und dieser Donovan hatte eben die Idee gehabt, wir brauchen jetzt amerikanische Supersoldaten. Und zwar, der wollte also ganz unkonventionell Krieg führen, so eine Art Ninja Organisation. Das heißt, also jeder von diesen Supersoldaten sollte also mit Tarnwaffen ausgestattet sein.
So viel Superman gewesen,
ja. Genau, ja, den gab es damals noch nicht. Die haben auch dieses Fallschirmspringen kultiviert. Also wenn du heute in die CIA eintrittst, musst du Fallschirmspringen, ja, obwohl es überhaupt keinen Sinn hat, weil die meisten Leute im Büro arbeiten. Aber das kommt daher, weil die nämlich hinter der Front ihre Leute abgesetzt haben mit deutscher Kleidung und so, damit sie nicht erkannt werden. Aber sie hatten eben versteckte Messer. Sie hatten also tatsächlich Klingen im Schuh, im Absatz, die zwar nicht zum Kämpfen waren, sondern um möglicherweise Fesseln durchzuschneiden und solche Geschichten. Aber sie hatten eben auch Tarnwaffen. Sie haben also mit Schalldämpferpistolen und so weiter ihre Leute ausgerüstet und hatten also wirklich sehr, ja, aus heutiger Sicht einfach Hollywood-mäßige Vorstellungen, wie man einen Krieg gewinnen könne. Also der Donovan war halt wirklich der Meinung, dass ein einzelner Soldat von seinen Superleuten besser sei als 100 konventionelle Soldaten.
Naja, gut, ich meine, das ist ja das, was heute bei den Special Forces als Ideologie sich weiter fortsetzt. Ne?
Also die Force. Ja. Also ich meine, das gab es halt schon vom SIS. Also die genau. Briten hatten solche Sondereinheiten schon immer gehabt. Nicht schon immer, aber sie hatten jedenfalls im Zweiten Weltkrieg. Und die Amerikaner dachten, wir müssen jetzt irgendwie noch kreativer sein. Die haben also Komiker und so weiter angestellt, um Desinformation irgendwie zu machen. Und dieses OSS hat sich allerdings im Zweiten Weltkrieg alles andere als bewährt. Wohl etwa die Hälfte, ich müsste jetzt schätzen, aber ein Großteil der Agenten wurde nie wiedergesehen. Ein wirklicher Effekt ist nicht bekannt, außer eben
diese... Also von den operativen Einsätzen
jetzt. Von den operativen Einsätzen. Mhm. Was funktioniert, ist Desinformation und Willenbrechen. Also die haben ja auch diese Radiogeschichten gemacht mit Marlene Dietrich, als die eben dann die Deutschen gesagt hat, jetzt wehrt euch nicht mehr, stellt euch und so. Das hat funktioniert. Aber diese operativen Geschichten mit hinter den feindlichen Linien irgendwelche Sabotageakte zu machen und das war alles...
Also hat, ein Griff ins Klo. Ja, war bei den Briten auch nicht sehr viel anders. Ne? Die haben ja von den Leuten, die sie nach Frankreich geschickt haben, haben sie auch nur sehr wenige wiedergesehen. Also interessant war ja, es gibt seit neuerem ein Buch über die Desinformationsoperationen im Zweiten Weltkrieg. The Deceivers von, ich glaube, Bruce Holt, Historiker und ein bisschen unhandlicher Schinken, aber der beschreibt halt sehr ausführlich, wie die das strukturell lief und was sie sich dafür gestalten angeheuert haben. Die haben dann halt auch diese künstlich generierten Armeen, also so, wo sie halt nur einen Generalstab und ein paar Aufblaspanzer hatten, mit denen sie dann die Landeoperationen abgetarnt haben und systematisch, also strategische Desinformation und strategische Irreführung betrieben haben und wie sich das halt entwickelt hat. Und so tun wir noch in die Linkliste. Das ist ein sehr interessantes Buch für jemand, der sich dafür die Details interessiert. Und da sind unter anderem auch eine Menge so Bühnenbauer, Zauberer, Schauspieler und so, die dann halt also die wesentlichen Leute dabei waren, weil die Kreativität hatten, dann solche Sachen zu machen. So.
Das ist ja auch, ich meine, das leuchtet ja auch ein. Es ist ja auch an anderer Stelle. Also wenn man sich ansieht, was die Nazis auch so an Waffenforschung für teilweise wirklich bizarre Projekte losgetreten haben, wenn man verzweifelt genug ist, dann geht das plötzlich. Ja?
Ja, bis hin zu solchen Sachen, dass sie dann Flugzeuge haben abstürzen lassen, wo dann die Leute vorher abgesprungen sind, wo sie irgendwelchen Kram eingebaut haben, also so Fake Elektronik-Hardware, nur um Endelustkapazitäten auf der anderen Seite zu verschwenden, weil die versucht haben rauszukriegen, weil das sind jetzt wieder für ein krasser neuer Radar-Detektor, den sie da haben.
Also zu dem Thema passt vielleicht Jasper Maskelyne, das war der War Magician. Maskelyne war also entstammte einer Dynastie der Maskelynes, das war also eine Zauberer-Dynastie, die übrigens als erste Menschen haben schweben lassen. Und das ist sehr überzeugend, Ende des 19. Jahrhunderts. Und Maskelyne wurde dann, wie du eben gesagt hast, im Zweiten Weltkrieg rekrutiert und kam zu einer Einheit, um eben Täuschungsoperationen einzustielen. Und der wurde auch eingesetzt gegen Rommel, der ja auch so ein Fuchs war. Er wurde ja der Wüstenfuchs genannt, weil der eben diese Geschichten gemacht hat. Kennst du das mit den Panzern? Der hatte da in Tripolis hatte er also eine Militärparade gemacht und hat Rommel Panzer fahren lassen. Und dann, wenn die gefahren waren, sind die im Kreis.
Einmal um den Block gefahren.
Ja, genau. Da kamen sie immer wieder, ne? Die Russen haben das später auch gemacht mit Flugzeugen. Die haben dann sogar ihre Nummern zwischendurch geändert, damit die Amerikaner.
Der ist ein beliebter Trick bei Militärparaden. Ja.
Und bei Maskelyne war das nämlich so, dass er eben auch genau wie Rommel eben LKWs als Panzer getarnt hat und Panzer als LKWs. Das heißt, also man wusste aus der Luft nie genau, was ist das jetzt? So eine Art Hütchenspiel XXL, wenn man so will.
Das ist ja immer noch. Ja? Ja. Also da gab es neulich erst wieder
mit so den russischen Aufblaspanzer.
Genau, mit den russischen Aufblaspanzer. Und die Briten sind da auch relativ früh stark vertreten gewesen. Also das ist eine alte Kunst sozusagen. Ja. Und es macht ja auch Sinn. Auch die Deutschen haben das im Übrigen gemacht im Zweiten Weltkrieg.
Es gibt eine Legende, dass er also, das ist aber sehr ungesichert, der Hafen von Alexandria, den hätte er dadurch geschützt, indem er eben die Beleuchtung hat ausschalten lassen und in der Wüste die Silhouette von dem Hafen durch Licht nachstellen ließ. Das heißt also die Positionssichter von Schiffen, die da scheinbar sind. Das heißt also, wenn dann nachts Bombenangriffe kamen.
Das ist ja schlau.
Aber jetzt kommt's. Diese Nummer haben die Deutschen genauso gemacht. Es gibt unter anderem da, also es gibt auch bei mir jetzt in Nordrhein-Westfalen, da gibt es auch einen Flughafen, der also komplett getarnt war und einige Kilometer weiter komplett ein Fake aufgebaut worden war.
Bomben mal da drüben.
Und das hat funktioniert. Die haben also da irgendein so ein Torfmoor in Brand gesetzt und dem Flughafen ist nichts passiert. Da gibt es noch eine tolle Story. Und zwar irgendwo in Süddeutschland gab es einen deutschen Flughafen, der also auch getarnt war, damit die Luftaufklärung das nicht sehen konnte, hatten die Runway grün gestrichen und hatten da sogar eine Kuh drauf gemalt von oben. Nur irgendwann ist dann bei der Luftauswertung aufgefallen, dass die Kuh sich nie bewegt hat.
Ja, in Peenemünde haben sie ja den Flughafen zum Teil flutbar gemacht, sodass sie halt einen Teil des Flugfeldes da fluten konnten und das dann auch wieder ablassen konnten, um die Küstensilhouette weiter nach innen zu verlegen. Und weil die Bomber natürlich, also wenn die von See angeflogen sind, um da die Raketen Produktionsstätten zu bombardieren, haben die natürlich mit dem optischen Visier die Küstenlinie angepeilt, weil es ein fester Marker ist und von da aus dann eine Kompassrichtung und dann Sekunden entsprechend der Geschwindigkeit, die sie hatten, bis zum Abwurf. Und die haben halt die Küstenlinie nach innen verlegt und dadurch haben die zu weit inland gebombt und da waren halt die Gefangenenlager. Ne? Deswegen sind da so viele, so viele Gefangene umgekommen, weil die dann halt da gebombt haben und nicht in den nicht bei den Produktionsstätten. Und die also Teile dieser Infrastruktur sind zum Teil noch vorhanden. Das war dann mal irgendwann Anfang der 90er, als da auf diesem Gelände in Peenemünde die ganzen NVA-LKWs zusammengezogen wurden, aus den norddeutschen Stützpunkten, um die zu verkloppen. Da sind wir halt mal hingefahren, um uns das anzugucken und sind dann da auch durch den Zaun, also naja, es war jedenfalls nicht ganz offiziell der
Besuch. Military Spotting.
Irgendwann haben uns dann da die Wachschützer eingesammelt. Und wir dachten so, jetzt sind die halt stinkig, weil wir hier rumgelaufen sind und so. Und aber die waren nur schwerstens besorgt um uns, weil wir uns halt da durchs Gras geschlagen hatten.
Ach, weil es da noch Minen gibt oder was?
Wussten, nee, da gibt's halt so 8 Meter tiefe Ablaufschächte. Wir haben uns mal einen davon gezeigt.
Ach,
halt,
wegen dem Fluten?
Ja, also das sind halt die Drainageschächte dafür. Und wenn du da rinfällst, bist, da finde ich nie jemand. So, ne? Kannst vergessen. Also da waren die einfach mir so besorgt, dass sie uns dann aus dem Gras kratzten, nach vorne zur Tür fuhren.
Wie war dieser Begriff nochmal mit den erlebnisorientierten Jugendlichen?
Ja, genau. In meiner Jugend war ich auch ein erlebnisorientierter Jugendlicher, insofern. Ja, also diese Geschichten der Peenemünde, da gibt es noch einige von, so, also mit den Häfen, so dass sie da versucht haben, einfach konstruktiv Tarnung mit einzubauen.
Das ist ja übrigens auch der Grund, warum die Kirchen so häufig das Bomben überlegt haben, ja, weil das hat man als...
Die waren die Aimpoints, ja.
Genau, danach haben sich die Bomber ausgerichtet, um die eigentlichen Ziele zu treffen und deswegen haben sie die nicht weggemacht. So, aber das hat nichts mit irgendwie der liebe Gott schützt uns zu tun, sondern das ist ganz technisch erklärbar.
Weißt du, was die Briten in Hamburg als erstes bombardiert hatten? Nee. Das Finanzamt.
Weil es brannte so schön, oder?
Nee, aber ich meine, dann funktioniert... Nee,
aber um die Wirtschaft platt zu machen.
Ja, Kriegswirtschaft wird dadurch
Achso, dann können die Steuern nicht mehr einnehmen.
Was ich ja durchaus begrüßenswert finde.
Ja, mit Sicherheit haben sie sich beliebt gemacht in Hamburg. Naja, ich hätte noch ein anderes Ziel in Hamburg, aber das werden wir jetzt nicht. Komme ich nämlich heute gerade her.
Das ist also mal lieber außen vor. Das gibt doch bloß wieder Ärger, dann musst du häufiger nach Hamburg. Lass wir mal.
Ja.
Ja, also zum Stichwort strategische Ziele vernichten. Es gibt ja diese Geschichte, dass in Amsterdam wurde irgendwann das Bevölkerungsregister vom Widerstand abgebrannt, nachdem die Nazis da einmarschiert sind, um die Juden zu retten, die natürlich da in diesem Register drin standen. Und interessant ist, dass dabei, also ein größer Teil des Registers hat es tatsächlich auch überlebt, aber so etliche 10.000 Leute konnten deswegen halt sich verstecken, weil sie halt dann plötzlich unregistriert waren. Weil, also ist ja so einer der Dinge, über die Holländer immer nicht so gerne reden, ist, dass sie natürlich sehr effizient organisiert sind und wie auch immer gerade die Obrigkeit ist, denen helfen sie halt. Und der holländische Widerstand da hat dann halt gezielt versucht, eben genau die Juden zu retten, indem sie halt das Register abgefackelt haben. Und der Erfolg war halt zumindest, dass irgendwie etliche tausend Leute halt dadurch überlebt haben. Also es macht halt schon immer Sinn, halt irgendwie die Datenbestände anzugreifen.
Okay, USS, ja. Wie kommt das denn, dass der USS aufgelöst wurde?
Beziehungsweise umgegründet. Ja, also es gab schlicht und ergreifend, also erst einmal die Generalität, die war schon immer dagegen. Und man muss dazu wissen, dass es bei den Amerikanern sehr viel Rivalität gibt. Die einzelnen Waffengattungen rivalisieren miteinander. Und diese Geheimdienst, dass da irgendwie andere Leute Operationen machen sollte, das hat denen gestunken. Und es gab schlicht und ergreifend keine Hinweise darauf, dass das OSS irgendwas genutzt hat. Es gab genau einen OSS-Agenten, der Kriegswesentliches geleistet hat. Das war Alan Dulles persönlich. Alan Dulles war ein Wall Street-Anwalt, der vorher Diplomat war. Und der ist während des Zweiten Weltkrieges als Agent mit der Nummer 001 übrigens, kein Witz, der nannte sich 001, ist er in die Schweiz und hat eben dort versucht, seine Kontakte zur deutschen Nummern Wirtschaft
zu pflegen.
Ja, das wohl auch. Ist ein bisschen umstritten, was er da gemacht hat in Bern. Aber er kannte halt sehr viele deutsche Industrielle und es gab ja auch viele Adlige, die mit Hitler sich nicht so identifiziert hatten. Und da war er eben Anlaufstelle für Leute, die den Amerikanern irgendwas bringen wollten. Und da ist mir das große Glück widerfahren, dass Fritz Kolbe zu ihm gegangen ist. Fritz Kolbe war ein Mitarbeiter des Deutschen Auswärtigen Amtes, der eben aus eigener Einsicht beschlossen hat, dieser Krieg muss jetzt beendet werden und dann verlieren wir ihn lieber und lieber verrate ich mein Land, als dass der Krieg jetzt weitergeht. Hat sich bei verschiedenen Leuten angedient, die Briten haben ihn rausgeworfen, alle möglichen Botschaften wollten in der Schweiz mit ihm nichts zu tun haben, aber man hat eben gesagt, da ist dieser Amerikaner dort und Alan Dulles hat ihm zugehört, hat die Dokumente gesehen, war begeistert und Fritz Kolbe war wirklich ist nach dem, was die Geschichtsschreibung heute weiß, war er der wichtigste Spion des Zweiten Weltkriegs. Und insofern war Alan Dulles ertragreich, aber dieses OSS
mit auch eher durch Zufall als durch Leistung.
Oder? Ja, natürlich. Ich meine, die haben im Prinzip, er war ein Briefkasten, ja, genau wie heute WikiLeaks. Man hält einen Briefkasten auf, jemand schmeißt was rein.
Also so ein Briefkasten braucht halt einfach auch eine gewisse Kompetenz. Ne? Also muss man schon sagen, dass irgendwie so mit diesem dem Know-how, wie man Nachrichten übermittelt und Nachrichten austauscht und eben Briefkasten spielt oder eben dem Versagen dabei, sind ja durchaus nicht ganz wenige Operationen. aufgeflogen oder untergegangen. Ne?
Ja, also bei Fritz Kolbe war es so, dass ihn viele für einen deutschen Provokateur hielten. Ne?
Und das war der Klassiker, ne?
Ja.
Ist ja immer wieder so, ne? Also dass die.
Die besten Agenten wurden erstmal abgelehnt, weil man sie für falsch hielt, ne? Für ja, Doppelagenten.
Ja, da kommen wir vielleicht noch später zu James Jesus Angleton und seiner Violence of Mirrors. Ne?
Zum Beispiel, ja.
Der ist ja doch, vielleicht sollten wir es ja gleich machen, diese Geschichte mit den Doppelagenten. Es zieht sich ja eigentlich durch die Geheimdienstgeschichte wie ein roter Faden. Also, dass jeder Geheimdienst glaubt, dass ein anderer Geheimdienst ihm versucht, irgendwelche Leute unterzuschmuggeln und ihm.
Na, das stimmt ja auch. Es ist weit weniger erfolgreich als.
Und dann versuchen sie, die wiederum zu enttarnen und umzudrehen, sodass sie denen wiederum Sachen umdrehen können und so. Und das berühmteste Opfer davon ist James Jesus Angleton, ein CIA-Chef, der, beziehungsweise CIA-Konterspionage-Chef, der ist halt irgendwann durchgeknallt, ne? Also und war halt auch.
Ja, er hatte also, beziehungsweise mit einem. Haben
die Russen ihn so lange getriezt, bis er durchgeknallt ist, ist ein bisschen unklar.
Nein, er hatte. Also der Leiter der englischen Abwehr, ein gewisser George Blake, war sehr eng mit Angleton befreundet und die haben auch zusammen gesoffen ohne Ende. Also die müssen unglaubliches Zeug vertragen haben. Und
das ist wohl bei Geheimdiensten auch üblich, dass das eher so ein bisschen dem Alkohol zusprechen.
Branchenüblich. Das sind auch die meisten Todesfälle im Geheimdienst.
Leute,
Leberzirrhose. jedenfalls, er war mit George Blake gut befreundet und im Suff hat er dann sowieso alle Geheimnisse verraten. Das Problem ist nur, dass halt George Blake nach dem Koreakrieg dann doch nicht mehr sich so mit der Krone identifizierte, sondern eher mit dem Kommunismus. Und das heißt also praktisch alle Operationen, die da liefen, waren schon verraten, bevor sie überhaupt in näheres Planungsstadium gerieten. Ganz, ganz oben haben die Sowjets ihre Leute da platziert. Und das hat natürlich den Angleton getrieben. Und die glaubten halt immer, sie haben einen großen Spion im eigenen Laden, in der CIA selbst. Ich meine, Angleton selber hat sich war ja eigentlich der Spion, weil er im Suff eben ausgepackt hatte und geplaudert hatte. Und dann ging eben in der CIA eine riesige Verschwörungshatz los, die übrigens noch jeden Geheimdienst befallen hat. Also immer wenn man denkt, man hat einen Maulwurf im eigenen Laden, verdächtigt jeden, da geht eine Hexenjagd los. Mhm. Und das hat also einige der Dienste wirklich förmlich gelähmt. Wäre es also besser gewesen, einfach zu sagen, ja gut, dann haben wir halt einen Maulwurf und wir machen jetzt unseren Job weiter.
Gut, also es kommt drauf an, aus welcher Perspektive du darauf guckst. So, ja, ich als mich verfolgt fühlender Bürger finde das schon in Ordnung, wenn sich die Geheimnisse gegenseitig leben, weil sie sich alle für unterwandert halten.
Ja, Blake gehörte ja zu Gruppe, die Sowjets jetzt auch sehr früh angeheuert haben. Mhm. Also die ja doch als schon perspektivisch sehr lange dabei war. Und von dem sich die Briten, also von dieser Geschichte haben sich die Briten noch nie so richtig wieder erholt, so bis in neuere Zeiten. Also
ich meine, dass der Geheimdienstchef ein Doppelagent ist, ist schon
hart.
Wie willst du das toppen? Ja. Ja,
da geht nicht mehr so viel.
Ja, und wobei das nicht so selten ist. Ne? Also hier BND hat ja auch den einen oder anderen wirklich peinlichen Fall gehabt.
Ja, der Verfassungsschutz hat noch peinlichere Fälle gehabt, aber gut.
Also eine Sache wollte ich noch.
Ja, der sowieso, aber ja, ganz am Anfang der Typ, der irgendwann im Osten war. Jetzt ist mir der Name entfallen. Aber gut.
Googeln wir gleich. Aber was ich im Vorbeigehen noch sagen wollte, ist, Dulles war nur einer von zwei Brüdern und sein anderer Bruder war Secretary of State, ist also der Außenminister und war Teil der Eisenhower Regierung und die haben zusammen, hast du mir vorhin erzählt, auch den Eisenhower finanziert.
Ja, fangen wir früher an. Die Dulles Brüder waren die beiden Köpfe der Anwaltsfirma Sullivan & Cromwell. Das ist eine Wall Street Anwaltskanzlei, die spezialisiert ist auf Außenwirtschaft. Die waren also schon immer ein bisschen tricky gewesen, zum Beispiel mit dem Suezkanal und diese ganzen Geschichten. Die haben also auch öfters mal eben PR-Operationen lanciert oder eben irgendwelche Handlanger hingeschickt, die schmutzige Arbeit gemacht haben. Und diese Firma Sullivan & Cromwell hatte halt fast die halbe Wall Street repräsentiert, eben was Auslandsgeschäft betraf, auch in Südamerika und überall. Und die beiden Dulles-Brüder waren das Herz der Republikanischen Partei. Die haben dann eben den Eisenhower auch finanziert. Eisenhower selber war ja parteilos gewesen. Er war von beiden Parteien umworben worden, weil er der große Kriegsheld ja war. Und er hat sich dann aber für die Republikaner entschieden. Und was eben die Außenpolitik betrifft, das hat halt alles der John Foster Dulles gemacht, Außenminister. Und den Geheimdienst hat dann erst einmal der Alan Dulles mehr so hinten herum aufgebaut. Also er hat ihn erstmal, also formell hatten ihn andere Leute geleitet und er wollte eigentlich nur so Lobbygruppen leiten, aber später hat er sich dann doch da reingewanzt und leitete dann eine Abteilung eben für schmutzige Operationen. Man nannte es Department of Dirty Tricks. Und also man nannte es offiziell anders. Und dann später hat er dann den Geheimdienst auch so gegen Ende der 50er übernommen und groß gemacht und aufgebaut. Und Alan Dulles hat also der CIA seinen Stempel aufgedrückt. Und der Herr Dulles hatte 54 oder ein kleines Problem. Also das heißt, und 54 hatte er erstmal Erfolge. Die hatten ja diese Guatemala-Geschichten gemacht. In Guatemala hatten sie eine Revolution inszeniert mit PR-Leuten. Sie haben also nur ein paar Bömmchen geschmissen und sie haben mit Komikern, mit Stimmimitatoren, haben sie also Radionachrichten gefälscht und also vorgemacht, dass sich jetzt die Bevölkerung gegen den Arbenz, den damaligen Staatschef, auflehnt, der so eher so fortschrittlich war. Aber das war natürlich dann gleich kommunistisch und schlimm.
Das erinnert ein bisschen an War of the Worlds, oder?
War of the Worlds?
Na, es gab diesen legendären Radio-Broadcast von
wie ist der? Ach so, ja, Krieg der Welt, ja.
Genau.
Ja, logisch. Ja, klar.
Na, das muss man jetzt auch kurz zu Ende erzählen. Das war
Orson Welles.
Orson Welles
hat auch übrigens ein Hobbyzauberer. Aber
ja. Das war ein Radio.
Sich langsam ein Muster. Ja,
ja, passt auf die Zauberer auf. Ja. Na, das war so eine Radiosendung und damals hat Radio noch richtig Einschaltquote gehabt. Die ist Halloween ausgestrahlt worden, auch das noch, und zwar 1938. Und lief bei CBS. Die haben damals also richtig hohe Einschaltquoten sowieso schon gehabt, aber in dem Fall sowieso. Und in der Radiosendung ging es darum zu sagen, die UFOs sind gelandet und übernehmen gerade unser Land. Und das hat zu Panik, zu Massenpanik geführt in der amerikanischen Bevölkerung damals, weil die Leute das alle geglaubt haben. Und also wenn man das heute anhört, klingt das gar nicht so furchtbar, weil wir alle schon Horrorfilmen verwöhnt sind. Aber damals, die Leute haben das also reihenweise geglaubt und haben sich in ihre Bunker zurückgezogen.
Ne? Aufs Land gefahren.
Das funktioniert, ja, das funktioniert. Und,
na klar.
Und deswegen Medien. Haben die das auch in Guatemala gemacht und da hat das auch funktioniert.
Ja, Medien und Geheimdienste ist sowieso eine Beziehung, die auf der Hand liegt. Im Iran, der Putsch, da hatte die CIA auch mitgewirkt. Und das ist dem Dulles geglückt. Als der Koreakrieg losging, da hatten die Amerikaner keinen einzigen Agenten dort. Das heißt, sie hatten überall Agenten, wo sie unnütz waren, aber da, wo sie gebraucht hätten, hatten sie keinen. Die CIA hatte sie war 47 gegründet worden und sie hat also permanent nur Misserfolge eingefahren. Im Osten war die CIA absolut blind. Sie wussten nichts über den Osten.
Das war in Russland auch so. Also ich habe, das ist ein Buch, werde ich hier auch listen, Legacy of Ashes heißt es. Das ist ein, wie sagtest du, heißt es auf Deutsch? Wiener.
Der Titel ist irrefühlend, ich mag ihn gar nicht nennen. CIA, die ganze Wahrheit.
Also liest lieber die englische Version.
Ja, nee.
Und da erzählt
es ist aber nicht die ganze Wahrheit, ja. Okay.
Nein, ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Wenn ein Amerikaner ein Buch über amerikanische Geheimnisse schreibt, dann kann man sich überlegen. Aber es ist viel genug, um interessante Geschichten drin zu haben. Und eine ist eben, dass die Amis jahrelang einfach überhaupt null Agenten in der Sowjetunion hatten. Also null. Wirklich null. Und dann ist irgendwann haben sie einen gehabt, aber das war auch keiner, den sie akquiriert haben, sondern es ist jemand, der bei ihnen reingelaufen ist, so, hallo, ich würde gerne spionieren bei euch, wie ist der das Prozedere? Und dann haben sie wochenlang, haben sie den da hingehalten.
Dinosenko meinst du?
Weil sie nicht wussten, ich habe den Namen hier nicht notiert.
Den sie in die Kiste gesteckt hatten da.
Aber sie haben Wochen gebraucht, bis sie sich selbst davon überzeugt haben oder beziehungsweise bis sie halt entschieden haben, dass sie dem glauben wollen.
Ja, also du meinst wahrscheinlich Dinosenko, das war ein Überläufer und den haben sie erst, die haben sie nicht Wochen, sondern den haben sie meines Wissens jahrelang irgendwie in solche Anstalten gesteckt und mit Drogen und so vollgepumpt und gefoltert ohne Ende, um eben zu wissen, ist er jetzt echt oder nicht. Das war dieser Jesus.
4 Monate lang lese ich hier gerade. Das war in der Kennedy-Zeit.
Ja, okay, dann nehme ich die Jahre zurück. Mit Jahreszahlen haben wir sie dann nicht.
Nein, aber das kann sein, dass es ein anderer war. Also das gibt es durchaus häufiger. Dass aber, wenn jemand kommt, ich meine, das ist ja auch klar. Nehmen wir an, du bist Geheimdienst und da kommt jemand und sagt, hallo, ich bin Russe und ich will auspacken, dass du den erstmal für Desinformation hältst, natürlich. Ja. Also das liegt auch irgendwie nahe, nur da kann man halt am Ende auch nicht viel tun. Wenn man vorher null Agenten hat, dann gibt es auch wirkliche Möglichkeit zu prüfen. Ja, also normalerweise würde man den halt irgendwie Sachen fragen und die dann unabhängig verifizieren, aber wenn du halt genau null irgendwie Möglichkeiten hast zur Verifikation, dann ist halt schwierig.
Ja,
also aber also ich würde sagen, das ist der Zustand gewesen in der Sowjetunion und das war nun ihr Hauptfeind. Ja, und wenn sie da schon null hatten, dann ist nicht verwunderlich, dass sie in Korea, wo sie sich noch schwieriger in die Bevölkerung irgendwie reinschmuggeln können, schon weil sie anders aussehen.
Ja, nur überleg mal, da ist jetzt plötzlich nach dem langen Marsch eine Armee, wie viele Leute waren das,
die da aufgetaucht sind? Was, die Chinesen? Eine Million? Hier,
ja, plötzlich waren eine
Million
Streitmacht da, ja, und die Amis haben nichts gemerkt.
Ja, aber
das ist der Hammer. Und das heißt also, die CIA hatte ihren Auftrag, Informationen zu sammeln, die irgendwie brauchbar sind, einfach permanent nicht erfüllt. Und deshalb waren die
eigentlich waren wir noch bei der USS, die hat ja schon alles verkackt. Ja, ja. Wieso ist denn die USS aufgelöst worden?
Ja gut, weil die USS kann...
Verkackt haben.
Ja, genau.
Was war denn der konkrete Anlass? Da gab es doch irgendeinen konkreten...
Ja, der Krieg war um.
Eisenhower hat da irgendwie Druck gekriegt. War das nicht so?
Ja, ich meine, es war halt eine Gurkentruppe und nachdem dann die USS einfach per Dekret eben dann aufgelöst wurde, Krieg rum und hat nichts gebracht und so, da erhob sich halt ein Riesengeschrei unter den Veteranen und die haben also eine riesen PR-Geschichte gemacht. Die haben ihre Heldentaten besungen in Comics und ich glaube Lieder haben sie auch noch geschrieben. Und es gibt auch einen Film, der heißt OSS und der ist von Richard Maybaum. Das ist der Typ, der dann später auch James-Bond-Filme gemacht hat. Also es schließt sich wieder die Welt von Fiktion und Geheimdienst.
Also die haben PR gemacht, wir brauchen doch einen Geheimdienst und deswegen ist die CIA gegründet worden.
Ja, genau so.
Und ursprünglich hieß es doch, na gut, aber nur, wenn die ganzen Pfeifen von der USS draußen bleiben.
Genau.
Aber das hat
und das hat dann Dulles auch in die Hand versprochen, hat gesagt, ja, nur ein paar Leute. Und innerhalb kürzester Zeit hat sich die CIA vervielfacht.
Das waren ja auch nur ein paar Leute, die haben halt ihre Freunde mitgebracht.
Und die waren halt auch alle aus dem OSS. Und da haben sie halt noch diesen Kult dieser Ein-Mann-Schlachtschiffe da. Also, dass sie das mit Fallschirm da einsegeln müssen. Also immer, wenn du CIA-Mitglied werden willst, musst du Fallschirmabstumm machen ohne Ende. Habe ich schon erzählt vorhin. Ne?
Ja. Jo. Ansonsten kannst du zur NSA gehen. Die wollen keinen Fallschirm, so halt ich weiß.
Weicheier. Die wollen, glaube ich, nur adäquaten Umgang mit der Axt, falls mal wieder so ein Flugzeug in China zur Landung gezwungen wird.
Naja, oh, das war ist ein ja Fehl.
Die Geschichte bezieht sich darauf, dass die Chinesen haben ja ein Flugzeug der Amerikaner, also ein
Spionageflugzeug.
Da flog einer von ihren Jägern so ungefähr dagegen, wo so ein bisschen unklar ist, ob jetzt ein Pilotenfehler der Chinesen oder der Amis war. Hier war jeweils die eine
Sache. Also vielleicht war Amo alle und dann hat er gesagt, den holen wir jetzt runter.
Nee, das war wohl eher so ein zu nah dran. Und, wir gucken mal.
Ich meine, sag mal, wie peinlich ist das denn, wenn du mit einem Spionageflugzeug so nah ranfliegst, dass du da kollidierst?
Ja. Nee, dann, die Jäger sind ja dazu da, um das Spionageflugzeug abzudrängen und zu intimidaten.
Na, an sich ist doch die Idee, dass du gar nicht dass die gar nicht merken, dass du ein Spionageflugzeug hast.
Nee, elektronische Aufklärung fliegst du genau an der Grenzlinie lang, damit du maximale Reichweite ins Land rein hast.
Ja, eben.
Wobei man sehr oft genug im Kalten Krieg einfach drüber geflogen ist.
Und die Russen halt auch mal solche Sachen gemacht haben, wie dass sie die Funkbarken versetzt haben, also wenn sie wussten, dass...
Damit die ins Territorium versehentlich eingehen.
Und dann haben sie die halt eisenhart abgeschossen. Da sind nicht ganz wenige
bei umgekommen. Krass.
Also im NSA-Museum gibt es ja so eine große Tafel von ihren Opfern.
Mit den Sternen da, ne?
Genau, und die sind, etliche davon sind halt auf solchen Missionen umgekommen, wo die Russen dann halt eisenhart die runtergeholt haben.
Und deswegen brauchten die Amis GPS.
Naja, die brauchten sie für die Marschflugkörper, aber lass mich die Geschichte mit dem chinesischen Ding zu Ende erzählen. Da war es halt so, dass es ist halt ein chinesischer Jäger mit der Flügelspitze, hat ein Triebwerk berührt wohl und also es muss wohl schon ziemlich versucht haben, die einfach abzudrängen und zu belästigen, so, dass sie halt irgendwie keinen Bock mehr haben. Und dann musste das Ding halt notlanden in China.
Und die Crew hat es aber überlebt und ist irgendwie noch nach
PR-Ausschlachtung
rausgeflogen worden.
Die sind halt da gelandet und nach 2 Wochen oder 10 Tagen oder so haben sie die auch rausgelassen. Das Flugzeug haben sie halt da behalten.
Ja, das haben sie auch irgendwann übergeben, aber so in Tüten oder so habe ich gelesen.
Nachdem
wirklich klar war, dass sie wirklich jedes winzige Detail irgendwie
engineert
haben.
Was würdest du tun, wenn dir so ein Flugzeug mit voll aktueller NSA-Technologie frei raus offeriert wird?
Gut, aber seit dem Vorfall haben sie jetzt ja eben Selbstzerstörungssachen immer dabei gehabt.
Na, das haben sie ja den Powers auch mitgegeben, es hat nichts geholfen.
Neben dem Paus haben sie eigentlich weniger Selbstzerstörung.
Na, so eine Giftspritze, damit
er bloß nicht auspackt. Er sollte sich selber zerstören.
Die ja, aber das war ja auch der Leak am Ende. Die Technologie hat ihn ja nichts genutzt von der U2. Die haben ja den Powers, der hat ja ausgepackt.
Ja, das... Ja,
nein. Insofern war das schon...
Die Technologie der U2 hat ihnen schon eine ganze Menge gebracht. Also die konnten daraus natürlich rekonstruieren, mit welcher Auflösung die Amis aufnehmen konnten.
Na, war denn da genug noch übrig?
Ja, du kannst aus dem...
Weiß ich nicht.
Aus den, also soweit aus einem russischen sowjetischen Bericht zu vernehmen war, haben die sogar belichtetes Fotomaterial noch gefunden, was sie entwickeln konnten. Und daraus konnten sie natürlich sehen, was die Amis sehen können ja, mit den Überflügen und... Wenn du so ein Flugzeug in die Hände kriegst, kannst du allerhand daraus rekonstruieren, allein aus den Teilen, die da überbleiben. So. Und bei den Chinesen war es ja so, dass die festgestellt haben, dass die NSA-Besatzung in diesem Flugzeug, als zum Teil NSA, zum Teil Militär, ist auch so ein interessanter Unterschied. Die NSA ist da sehr viel militärnäher als die CIA. Die kriegen halt auch häufiger Personal ausgeborgt, beziehungsweise die haben jetzt ihre Dienstgrade. Und die mussten dann halt irgendwie ihre Daten, also ihre Platten vernichten so und hatten halt aber nur so relativ wenig adäquates Werkzeug dabei. Und zudem wackelte dieses Flugzeug wohl ganz fürchterlich, weil das eine Triebwerk ab war und die Steuerung nicht mehr so ganz funktionierte und auch ein bisschen unklar war, ob sie es mit dem Landen noch hinbekommen, was dann vielleicht deine Prioritäten auch so ein bisschen versetzt, wenn es jetzt darum geht, ob du jetzt lieber hoffst, dass du überlebst oder noch irgendwie deine Festplatten zertrümmerst. Und jedenfalls ist wohl der offizielle Bericht, also zumindest wenn man den Internetgerüchten glauben darf, was wir gerne tun, der offizielle Bericht, dass ihnen da keine sensitive Technologie abhanden gekommen ist, ist wohl auf einigermaßen Bullshit und da ist wohl doch jede Menge weggekommen. So.
Aber jetzt haben wir ich meine, die Chinesen sind ja auch traditionell gut darin,
Reverse Sachen
nachzubauen, nachdem wir sie gesehen haben.
Sowas. Reverse Engineering können die wohl, ja.
Wobei, wenn man zur Endrettung der Chinesen, also die Chinesen sind ja die erste Macht, die aufgrund von Wirtschaftsspionage ihre Position verlor. Und zwar die Seidenraupe, das war das Geheimnis dessen. Die Seidenraupe wurde Maulbeerblätter, die man eben dafür braucht, die wurden von einem als Mönch getarnten Agenten rausgeschmuggelt, und zwar in einem Wanderstab, den man irgendwie aufschrauben konnte. So ist jedenfalls die offizielle Geschichte. Das heißt also, die Chinesen sind wirklich das erste Opfer von Wirtschaftsspionage. Und dann haben sie halt irgendwann einen Spieß rumgedreht.
Das war bestimmt fair. Haben gesagt, oh nein, das funktioniert, das machen wir auch.
Also ich weiß nicht, ob sie denn damit das erste Opfer waren, zumindest in sehr früh ist, aber so Herstellungstechnologien für alle möglichen Sachen, also angefangen von Schmiedeeisen und solche Sachen, die wurden ja auch zumindest den Legenden nach schon sehr früh wegspioniert.
Ja gut, in dem Fall hatten halt die wirklich ein Monopol unserer Seite, da haben die ordentlich dran verdient. Also das hat schon richtig ins Kontor geschlagen.
Also
kann man schon mal pumpig werden.
Das ist halt auch ein interessanter Punkt, halt genau, Wirtschaftsspionage ist ja auch immer noch ein sehr wesentlicher Aufgabenbestandteil der Geheimdienste, also eigentlich für alle Nationen, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen aus dem eigenen Land bevorteilt werden, dass Informationen darüber fließen, wie viel die andere Seite bei einer Ausschreibung geboten hat und dergleichen Dinge mehr.
Es gab doch mal diese Geschichte, dass in Frankreich alle Hotels angeblich verwanzt sein sollen.
Ich weiß nicht, ob da alle Hotels
verwandt sind. Da vielleicht.
Also ich weiß nicht.
Na, aber zumindest so die teuren Hotels, in denen man absteigen würde.
Also es gibt diese verbürgte Geschichte, dass die First Class in der Air France eine Zeit lang verwanzt war. Das ging nochmal durch die Presse. Und also wenn ich den, wie formuliere ich das jetzt am besten? Also wenn ich glaubhaften Berichten glauben darf, dann ist es tatsächlich so, dass es auch nicht ganz wenige Hotelzimmer gibt da, die zumindest mit Kameras, wenn nicht sogar auch akustisch überwacht sind.
Kameras?
Ja.
Oha.
Naja, ist am interessantesten, nicht wahr?
Da kommt das Kompromat raus.
Ja, da kommt das Kompromat raus und dann...
wer ist denn diese dünn bekleidete...
Genau, kennen Sie diese junge Dame? Da fällt mir diese hübsche Anekdote ein. Die Stasi hat es natürlich auch immer gerne gemacht.
Wie ist denn dieses Hotel nochmal an der...
Lass mich mal erzählen.
In Leipzig das...
Lass mich mal die Geschichte erzählen. Und zwar die Akte habe ich dann im Rahmen einer BSTU-Forschung, wurde die, glaube ich, ausgegraben, also einer Stasi-Unterlagenforschung. Da haben sie versucht, einen Kaufmann aus dem Westen während der Leipziger Messe mit einer jungen Dame zu erpressen. So, sie haben die halt eben rangespielt und der hat sich mit ihr vergnügt. Und dann haben sie ausführlich Foto- und Filmdokumentation angefertigt und haben ihm halt am letzten Tag, bevor er nach Hause fuhr, dann sozusagen das Material vorgelegt und ihn gefragt, ob er denn nicht im Angesicht dieses Materials zur Rettung seiner Ehe und so weiter und so fort da etwas für sie tun möchte. die Reaktion des Kaufmanns war halt die einzig richtige. Er sagte, also von dem hätte ich auch noch gerne zwei Abzüge und von dem auch noch zwei. Und wenn Sie mir das Video, also den Film noch für den Zwingerclub-Abend kopieren könnten, dann wäre ich Ihnen auch sehr dankbar. Und das hat dann wohl auch die moralisch gefestigten Stadtsicherheitsoffiziere, die konnten dann wohl auch damit nicht so richtig umgehen. Jedenfalls haben sie ihn dann danach in Ruhe gelassen. Also, wenn euch mal jemand versucht, mit solchen Sachen zu erpressen, wisst ihr, was die richtige Antwort ist.
Oh, das ist aber schön geworden. Da möchte ich gerne eine Kopie haben.
Beim Lummer war das genauso, ne? Dem hatten sie also sogar eine DDR-Agentin untergejubelt. Mhm. Der Lummer hatte eine Affäre im Osten, ist auch ständig rübergefahren, bevor er eben richtig Karriere gemacht hat. Mhm. Und da hat es dann irgendwann eine Klaransprache gegeben, sagt er, ja, und ist mir doch egal. Und hat sogar die Affäre fortgesetzt, weil er sich verstanden hat. Okay. Und man hat es also irgendwie nie hochgehen lassen. Der Lummer hat dann auch, als er eben dann wirklich Karriere gemacht hat, dann auch sich seinen Behörden offenbart, hat gesagt, hier gibt es ein kleines Problem und so. Und dann hat er das auch beendet. Und es ist nichts passiert.
Du musst noch sagen, wie der Lummer ist oder gewesen war.
Du bist Berliner. Du was? Der war irgendwie, was war genau?
Na, der ist, war der nicht Bürgermeisterkandidat oder sowas?
Mein Gott. Moment, ich hab's hier. So, mit einer Susanne Rau war er also liiert, ganz am Anfang der 80er Jahre, bis 81, als es zum Innensenator brachte.
Ah, Innensenator. Ja. Stimmt, Innensenator.
Es ist auch so ein Typ übrigens, der wie für Geheimdienste geschaffen ist, weil der auch so ein bisschen schillernd ist und ein auch starker Mann, einen auf rechts außen, aber dann doch mit einer ostdeutschen Stasi-Agentin im Verhältnis. Also es ist schon sehr
selbstverständlich.
Vielleicht ist auch so ein Männlichkeitsbeweis-Ding, ja?
Ja.
Könnte auch sein.
Ja.
Naja.
So, ich meinte aber eigentlich ein anderes Hotel. Da gab es nämlich noch dieses
Hotel Neptun.
Neptun.
Ja. Neptun in Stralsund, ja. Rostock. Ja.
Aber Rostock-Warnemünde. Da ist mir davon Kameras nichts bekannt.
Da gab es sogar mal eine schöne investigative Journalismus-Sache.
Da gab es eine schöne Dokumentation zu, nachdem sie die Stasi-Unterlagen zu diesem Ding da ausgewertet haben. Da gab es auch einiges an Kameraüberwachung und so weiter.
Und wir haben auch, glaube ich, einen der Techies gefunden, die da installiert hatten. Und haben den dann gefragt, ja, wir haben hier das Kabel. War schon relativ klar, was da geschehen ist. So.
Kennst du die Geschichte mit Sukarno?
Ne?
Also in Indonesien war der also Mitte der 60er der Staatschef und die Amerikaner haben ihn irgendwie zum Kommunisten erklärt, denn jeder, der nicht
mit ihnen war, war
ja Kommunist. Genau. Mhm. Und dann wollten sie ihn also blamieren, indem sie einen Doppelgänger gefunden haben, der wie also so Kano aussah, und haben ihn dann beim Liebesspiel mit Prostituierten gefilmt und haben diesen Film dann irgendwie in Indonesien lanciert. Die Amerikaner als Puritaner dachten, das ist jetzt irgendwie für den Mann ein Problem.
Und dann ist er im Wahlkampf benutzt, weil er so männlich ist?
Ja, im Gegenteil, der Mann war ein Sexprotz und es war offen bekannt, dass er seine Wochenenden in den Vergnügungsvierteln verbrachte und es hat ihm überhaupt nicht geschadet. Ja.
Die Russen haben doch sowas auch gebracht vor ein paar Jahren. Haben sie irgendwie einen Oppositionspolitiker, haben sie so ein Lookalike genommen und dann peinliche Filme gemacht.
Ist umstritten. Also man weiß es nicht, ob es jetzt echt war oder nicht.
Na gut, also bei den Russen ist ja diese Sache mit dem Kompromat, also so heißt es ja da. Mhm. Die
können das.
Durchaus normales Mittel der Politik bis hin zu, dass sie das mit Oppositionspolitikern machen, denen sie halt etwas zu jungen Mädchen unterschieben und dergleichen Dinge mehr. Mhm. Und in Indonesien und auch in Malaysia ist es ja jetzt aber so, dass versucht wird halt, den homosexuelle Beziehungen unterzuschieben. Um da Politiker rauszukegeln, und das funktioniert dann tatsächlich. Also damit kommt man doch da in den Gegenden etwas schwieriger durch.
Mhm. Naja, das war bei uns auch, ist noch nicht lange her, dass man als schwuler Mann Außenminister werden kann.
Ja gut, die Kiesling-Affäre war ja so ein Tiefpunkt, wo man also, der Kiesling hatte, also General Kiesling war einer der höchsten Generale der Bundeswehr, war aber unbequem, weil er auch Kritik an der amerikanischen Linie geübt hat. Und dann plötzlich hatte man eben jemanden gefunden, der dem Kiesling sehr ähnlich sah, auch in der Bundeswehr war, nur etliche Dienstgrade drunter. Und der verkehrte eben in schwulen Lokalen. Und dann hat man eben den geknipst und dem so eine Schmutzaffäre gegen den Kiesling in Gang gesetzt, sodass Kiesling, weil ein homosexueller General und so ganz, ganz schlimm erpressbar, muss sofort degradiert werden. Allerdings hat sich dann irgendwann die Stimmung gedreht und interessanterweise hat er auch die Stasi einen Anteil gehabt. Die haben nämlich diesen Kiesling gemocht, weil er eben nicht auf dieser amerikanischen Linie mit geschwommen ist und weil er auch jemand war, der aus einfachen Verhältnissen sich hochgedient hatte und soldatische Tugend und so. Das hat man irgendwie akzeptiert. Dann hat die Stasi was Irres gemacht. Die hat fiktive Soldatenzeitschriften gedruckt und ausgelegt, wo also dann eben Soldaten sich scheinbar für den Kiesling verwandt haben. Und sie hatten dann auch an eine Geschichte erzählt, die genauso erinnert, die eben genauso gelaufen war. Im Zweiten Weltkrieg gab es irgendwie einen deutschen General, der also auch von irgendeinem anderen Nazi-Politiker gemobbt werden sollte. Und der wurde genau mit den gleichen Geschichten, also Vorwurf der Homosexualität und so, sollte der gemobbt werden. Was dann auch irgendwann sich als Irrtum herausstellte und zurückgenommen wurde und sehr peinlich war. Und daran haben eben die DDR-Historiker erinnert in Form von westdeutschen Bundeswehr-Zeitschriften, die es nie gegeben hat. Und wie es aussieht, ist dieser Fake auch nicht aufgefallen.
Ist doch prima. So, wir wollten eigentlich noch den Teufelsberg erwähnen.
Oh ja, das müssen wir.
Ja, der Teufelsberg in Berlin war ja so der Hauptabhörstützpunkt der Amerikaner und auch, also ursprünglich ist er britisch und die Amerikaner sind da Untermieter.
Weil er geografisch am nächsten an Moskau dran ist von allen Abhörstützpunkten, die Amis haben. Das war irgendwie.
Und also,
du konntest wohl bis Moskau, ist auch wer geografisch nicht so weiß, die um Berlin herum ist eine relativ unbergige, flache Gegend, das heißt, da kommt man auch vom Teufelsberg aus kann man gut gucken. Also Berg ist auch zu viel gesagt, das ist irgendwie 300 Meter oder so.
Na, der Teufelsberg ist ein Trümmerberg, ja, der aufgeschüttet wurde unter, beziehungsweise über irgendeiner Nazi-Irgendwas-Akademie, die irgendwie nie so richtig fertig gebaut wurde.
Da gibt es auch tolle Verschwörungstheorien, dass da noch irgendwelche
dass geheimen dann noch ein Tunnel
runtergehen.
Tunnel zum
Super.
Naja, und der Teufelsberg ist halt insofern interessant, als dass es halt so aufgegebener NSA-Abhörstützpunkt ist, der halt so mehr oder minder bei uns direkt vor der Haustür ist. Deswegen war man auch ein paar Mal da, nachdem er dann aufgelassen wurde. Und es hat so einen großen Turm und wir verlinken auch nochmal die Bilder, wie es da drinnen aussah, mit der Auswertung dazu. Und die haben da verschiedenste Sachen gemacht. Also die haben eine Menge Mikrowellenrichtungverbindungen abgehört, aus der DDR und auch von den Sowjettruppen. Die haben sich den Radar und den Funkverkehr der sowjetischen Truppen angeguckt und sie haben auch aktiv manipuliert. Also die haben halt solche Sachen gemacht, dass sie daran geübt haben, die sowjetischen und auch ostdeutschen Luftstreitkräfte, wenn es halt losgeht, zu manipulieren. Das heißt, in die falsche Richtung zu schicken. Das heißt also, die Freund-Feind-Erkennung an den Funksprüchen zu hacken und dafür zu sorgen, dass also sie in dem richtigen Dialekt Replay-Attacken spielen können und die woanders in die Wüste schicken können. Und dergleichen Dinge mehr. Und
das lief auch gut, bis die Russen Spionen dahin geschickt haben, ne?
Na, die Russen wussten einiges darüber.
Es war ein Selbstanbieter,
ne? Es war wieder ein Selbstanbieter. Und zwar war es ein türkischer Automechaniker.
Ne? Ja, genau.
Genau.
Ja, aber interessant ist was die da noch alles so gemacht haben auf dem Teufelsberg. Also da waren halt die Briten und die Amerikaner, die da ihre Installationen hatten, die sich so ein bisschen ergänzt haben. Und es ist interessant, wenn man da so rumläuft in den Gängen, weiß man manchmal nicht so richtig, ob man jetzt noch im britischen oder amerikanischen Teil ist. Aber man erkennt den britischen Teil sehr deutlich daran, dass die drei Klos auf den Etagen haben. Für Männlein, Weiblein und Offiziere.
Lustigerweise gibt es im Pentagon immer vier Klos. Die haben nämlich noch, das ist gebaut worden, als es noch Rassentrennung gab. Und das ist kein Scheiß, da gibt es Klos für Männlein, Weiblein und das gleiche nochmal für die Schwarzen.
Okay, na gut, immerhin genug Klos, ja.
Na, also erstaunlich, dass sie daran gedacht haben, dass sie Schwarze mal einstellen wollen würden an der
Ebene. Ja,
also, so ein bisschen progressiv, waren sie ja schon, aber das ist schon so, ja, Zeitdokument. Ne?
Ja, ich hab dann mal vor einigen Jahren durch Vermittlung jemanden kennengelernt, der da mal gearbeitet hat auf dem Teufelsberg, der hat so ein bisschen erzählt hat, was sie da gemacht haben, also was er erzählen konnte, ohne dass er da seine Geheimhaltungsdinge verletzt. Ich meine,
ohne dass sie dich erschießen müssen,
dann. Größtenteils schon verjährt. Also, wir haben halt auch eine Menge Sachen gefunden da auf dem Teufelsberg, die auch interpretationsbedürftig waren, so man halt einfach nicht so viel sehen kann.
Also, dieses Special-Schloss, da gab es irgendwie so ein Schloss, was alle Lockpicker so zum Kopfkratzen bewegt hat.
Na, also diese Tresorschlösser zum Beispiel, die da waren, die waren durchaus hochwertig so und interessant. Und jedenfalls, der hat dann mal so ein bisschen erzählt, so was wie dann so ein Analystenalltag da aussieht so und ausgesehen hat. Und das war halt durchaus interessant. Und also eines der interessanten Details fand ich, dass zur damaligen Zeit auf den Nachrichten Flusswegen, kann man sich so vorstellen, wie so ein internes E-Mail-Listensystem, wo dann halt aus den Stützpunkten aus aller Welt die Nachrichten reinfließen. Sie, die Analysts, wenn die gerade so ein bisschen Downtime hatten und gerade nicht aktiv in irgendeinen Funkspruch reinhören mussten oder in irgendwas aktiv machen mussten, waren die dazu angehalten, auch die Nachrichten von den anderen Stützpunkten zu lesen, damit sie up-to-date bleiben, was in der Welt so passiert. Also fand ich durchaus eine interessante Information. Ich hätte gedacht, die schotten die da mehr so ab, aber es ist tatsächlich so, dass zumindest damals es so war, dass die durchaus wollten, dass die informiert bleiben und da ja so wissen, was los ist. Und er erzählte halt dann von einer Nacht, die ihm besonders im Gedächtnis geblieben ist, war irgendwie nichts weiter los und plötzlich ist bei den Sowjets und in Ostdeutschland halt komplett der Teufel los. Also da gehen halt irgendwie die Funknetzwerke an, die sie bisher nie gesehen haben. Die Radarfrequenzen werden aktiviert, die bisher nie an waren. Und dann gucken sie halt so nach in ihre Bücher und das ist halt so, dass, wie sie sich vorgestellt haben, was passiert, wenn der Krieg losgeht. Das heißt also, wenn die Kriegsvorbereitungen gefahren werden, dann werden natürlich andere Radarfrequenzen, andere Funkfrequenzen benutzt. Dann haben sie gesehen, die Befehle, dass halt irgendwie die Raketen aus den Garagen gefahren werden, dass irgendwie die Motschützeneinheiten, also die motorisierte Infanterie mobilisiert ist und so weiter und so fort und haben halt eine Flash-Nachricht nach der anderen ins Weiße Haus geschickt. Also nach
und dachten, scheiße, der Krieg
geht los. So, hier geht's jetzt gleich los. Und er meinte halt, da waren einige dabei, die haben da noch gerade so mal eben ihr Testament irgendwie per internem Nachrichtensystem
E-Mail.
Nach Amiland geschickt, damit es irgendwie
Grüße rausgeht. An meine Familie.
Weil halt ihnen vollkommen klar war, wenn es losgeht, dann landet die erste Nuke landet halt auf dem Teufelsberg. Weil den Russen natürlich schon klar war, was die Amis da gespielt haben, nämlich halt zum Beispiel dafür zu sorgen, dass sie mit ihren Luftstreitkräften nicht mehr so viel anfangen können. Und dann dauerte das so irgendwie so 1,5-2 Stunden, bis sich dann langsam rausstellte, wieso die Russen halt so durchgedreht sind. Also warum die da halt irgendwie völlig dachten, jetzt geht gleich der Krieg los.
Und wir haben da mal einen Clip.
Und wir haben dann mal den Clip dazu. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw
Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Das war Ronald Reagan.
Das war Ronald Reagan, der beim Mikrofontest einer Radioansprache noch einen kleinen Witz machen musste und nicht wusste, dass das Mikrofon schon an war.
Und das macht man immer, wenn man professionell mitnimmt. Das haben wir auch hier gemacht, ja. Zum Einmessen unserer Anlage. Heißt es mal, erzähl doch mal was. Und wir lesen dann hier irgendwie
Fifis Blog.
Genau, wir lesen hier meinen Blog vor. Aber Reagan hat halt damals gesagt, wir werden jetzt Russland bombardieren, in 5 Minuten gehen die Bomber los. Und das haben die Russen gehört und haben sich gedacht, scheiße. Ich meine, ist ja auch richtig, der Reagan war ja auch ein total durchgeknallter, ja, irgendwie Marodeur-Zombie.
Vor allem, der
hat sich mir auch Sorgen gemacht, so, weil dem ist einfach mal zuzutrauen, dass er sagt, oh, das ist mir jetzt genug hier, ich bin zu alt für den Scheiß, los mit den Bombern. Ja.
Und die Russen waren, also die Sowjets waren halt zu der Zeit einigermaßen fest überzeugt, also die Generalität und auch die Thinktanks da, dass die einzige sinnvolle Strategie für den Westen halt ein Erstschlag ist. Dass die sind halt schon davon ausgegangen, aus ihren strategischen Spielen heraus, dass der Westen anfangen wird. Und dass es halt so oder so ähnlich halt sein wird. Und dementsprechend haben sie ja dann auch diese Dead-Hand-Systeme gebaut, die dazu dienen sollten, selbst wenn irgendwie schon alles kaputt ist, dass sie noch ihre Atomwaffen loswerden.
Das haben ja beide Seiten gehabt, dass wir noch U-Boote in den Weltmeeren hatten, die im Notfall einen Zweitschlag hätten machen können. Aber es gibt auch dieses Deadhand-System, gab es auch in Amerika, das war nur mehr menschlich betrieben. Also das war ein Bunker, wo dann Leute saßen und die hätten dann lostreten müssen während dieses Deadhand-System. Wobei, das ist auch nicht ganz klar, da gibt es konkurrierende Ansagen zu. Also es gibt die eine Ansage ist, dass das System von alleine hätte lostreten können und die andere Ansage ist, dass sie das nur den Leuten gesagt haben, dass es sozusagen ein Fnord war, um dem Mann, der an der Station mit dem roten Knopf sitzt, quasi die Furcht zu nehmen, wenn er jetzt nicht sofort reagiert, dann könnte es zu spät sein. Und das ist ja auch, also wenn man drüber nachdenkt, eine sehr, sehr schlaue
interessant
Idee, dass man sowas überhaupt vorsieht.
Ja? Aber lustigerweise haben die Sowjets ja vergessen, den Amis zu sagen, dass sie sowas haben. Was irgendwie die Idee eines solchen Systems einigermaßen ad absurdum führt.
Na, die haben sich wahrscheinlich gedacht, das wissen die eh. Ich meine, haben die Amis angesagt?
Die Amis haben das ja durchaus auch durchblicken lassen. So. Aber die Sowjets haben nie richtig durchblicken lassen, dass es ein automatisiertes System gibt. Also ich meine, bei den Amis ist ja in Wargames spielt da durchaus eine große Rolle, genau diese automatisierte oder semi-automatisierte Auslösung.
Also es gibt noch eine Anekdote, die wir noch erzählen wollen zu diesem Tote-Hand-System. Denn es ist ja wirklich mal fast so weit gekommen, dass es, also mehrfach, aber es gibt halt einen relativ gut dokumentierten Fall, wo das russische System plötzlich, die hatten damals frisch umgestellt von über Horizontradar auf Satelliten, die quasi optisch anhand von Reflexionen des Sonnenlichts erkennen wollten, ob eine Rakete losgeschickt wird oder nicht.
Nee, jetzt wirst du ein bisschen was durcheinander. Ja, also die russischen Satelliten, die hatten optische Sensoren und die konnten das Feuer der Raketen, das konnten sie also erkennen. Die Russen wussten also, wo die Amerikaner ihre Raketensilos hatten. Und da wurde lückenlos überwacht, ob es da plötzlich hell wird. Denn das kann man einfach nicht vermeiden.
Infrarotsignatur.
Und die erste Rakete war, die erste Stufe war die hellste.
Nicht Infrarot, das war ja das Problem.
Doch. Mit Infrarot, optisch. Und dann gibt es eine zweite Stufe, die allerdings erst nach 20 Minuten greift. Das ist die Radarüberwachung. Und 1983 waren die Russen besonders nervös, denn der Reagan hatte mit seiner Rhetorik eben die Zeit wieder zurückgedreht. Die Entspannungsphase wurde wieder angespannt. Die Falken hatten das Sagen wieder gehabt. Jetzt muss man wissen, die Russen hatten im Zweiten Weltkrieg mit der Operation Barbarossa eben schon einmal einen Überraschungsschlag erlitten. Das wollten sie kein zweites Mal. Außerdem hatten die Russen erfahren von einem Plan, der nannte sich Single Integrated Operational Plan, kurz SIOP, der wurde 1961 vorgestellt von den von ultrarechten amerikanischen Generälen, die also von ihrem Präsidenten einen Erstschlag wollten. Sie wollten also ein Programm aufbauen, dass sie innerhalb von anderthalb Jahren so weit seien, dass sie die Sowjetunion und China atomar wegbomben könnten, und zwar präventiv, damit die nicht zu einer Atommacht aufsteigen, denn damals hatten die Sowjets keine wirklich nennenswerte Kapazität gehabt. Die haben geblufft. Die Amerikaner dachten Ende der 50er, die Sowjets hätten 500 Atomraketen. Und sie hatten tatsächlich, ich glaube, vier oder fünf, was eben aufgrund von Spionagesatelliten rausgekommen war.
Das war auch so ein Versagen der CIA, dass sie dachten, sie hätten 500. Also das ist nicht nur...
Ja, was heißt Versagen? Also das ist ja Taktik, ne, zu sagen, Missile Gap, ne, um eben zu sagen, oh, die sind so schlimm. Nee,
Moment, müssen, das war die eine Sache, ja? Aber auf der anderen Seite hat die CIA, wenn die Politiker dann gekommen sind und gesagt haben, wo sind denn die 500 Raketen, dann hat die CIA gesagt, ja, das können wir nicht ausschließen.
Ja, genau, so ungefähr.
Also das heißt, die CIA hätte schon die Möglichkeit gehabt zu sagen, das ist alles Bullshit, aber sie haben halt keine Kapazität da gehabt, ja, und wussten es nicht besser. Und
wollten es auch nicht besser
wissen. Naja, also das ist nicht klar. Aber
okay,
was klar ist, ist, dass sie gesagt haben, naja, wir können es nicht ausschließen. Und damit quasi das befördert haben. Und es gab später Versuche zu sagen, also wir sehen da keine Raketen, aber das kam erst, nachdem der Beweis nicht mehr wegzuleugnen war, als sie nämlich ihre Satellitenaufklärung hatten und einfach sahen, dass da keine Raketen sind. Aber das ist überhaupt so ein Zusammenhang, den es häufiger gibt, dass aus Panik irgendwelche nachrichtendienstlichen Sachen los und politischen Sachen losgetreten werden und es überhaupt keinen rationalen Grund gibt, warum das jetzt stattgefunden hat.
Ja, gut. Gehen wir jetzt zu 1983. Die Russen waren also sehr aufgekratzt. Die KGB-Chefs waren davon überzeugt, dass jetzt ein amerikanischer Erstschlag bevorsteht. Reagan hatte dieses hatte das SDI-Programm schon raufgefahren. Also Krieg im Weltall wollten die machen. Sie wollten eben also ein Anti-Atomschild aufbauen, um eben nicht verwundbar zu sein. Und das hat man
übrigens lustigerweise ein Teil des ursprünglichen Abrüstungsvertrages zwischen Russland und Amerika war, dass keine Seite so ein System jemals bauen würde.
Und Reagan wurden aber nur bodengestützte Antisatellitensysteme besprochen, und weil so, dass die zugelassen wurde in dem Vertrag, dass es jede Seite zwei lokale Antiraketensysteme baut. Und die Amerikaner haben es zwar gebaut und irgendwie deployed für eine Woche oder zwei. Das wurde in dieser interessanten Diskussion über die Dokumentation über die Rainbow Bombs, die können wir auch nochmal verlinken, mit besprochen. Und die Sowjetunion hat tatsächlich zwei solche Systeme gebaut. Eins ist bei Moskau und eins ist in der Nähe, also schützt eines ihrer großen Raketenfelder.
Funktioniert's? Also mir neu, dass es jemals ein...
Naja, also das war die ganze Zeit Bullshit. Und würde ich auch wieder der CIA anlasten, dass die mit ihren Analysten nicht gesagt haben, hör mal, Reagan, das ist Science-Fiction-Bullshit. Das ist also Krieg der Sterne, das also war einfach damals sehr populär im Kino
also
gerade.
Die Weltraumgestützten waren zu dem Zeitpunkt Bullshit. Die Bodengestützten, interessanterweise, da gibt es eine interessante Geschichte, nämlich die Wenn man sich anguckt, wie die Computerentwicklung in der Sowjetunion lief und im Westen, war es so, dass die Sowjetunion hatte immer einen Überschuss an erstklassigen Mathematikern und so Probleme mit Material und Fertigung und solchen Sachen. Das heißt also deren Chipfertigung für General-Purpose-CPUs, also CPUs, die mit normaler von Norman-Architektur Software ausführen, da waren die immer dahinterher. Wo sie aber ganz weit vorne waren Special-Purpose-CPUs, also CPUs, die darauf ausgelegt sind, einen einzigen Algorithmus oder ein sehr kleines Subset von Algorithmen direkt in Hardware auszuführen. Und in der sowjetischen Militärtechnik ist es bis praktisch in die 90er Jahre so gewesen, dass die, also bis sie sich dann auch FPGAs gekauft haben, Chips, auf denen man Transistoren so zusammenschalten kann, wie man sie braucht, dass die diese Algorithmen zum Beispiel, um halt eine Bahnüberschneidung von Raketen auszurechnen, also ballistische Interceptors, die in Hardware gebaut haben. Und die waren halt irgendwie Faktor 100 oder mehr schneller, als was die Amerikaner hatten. Das heißt also, die konnten halt sehr viel mehr Lösungen, also Bahnenlösungen produzieren in der gleichen Zeiteinheit und damit auch sehr viel besser treffen, weil sie halt einfach aus den Radardaten, die reinkamen, nicht nur alle Sekunde oder alle zwei Sekunden eine Bahnlösung produzieren konnten, die halt den Interceptor auf die reinkommende Rakete lenkt, sondern eben 100 Mal pro Sekunde dementsprechend sehr viel besser steuern konnten. Und dementsprechend glaube ich schon, dass die zumindest die bodengestützten Anti-ICBM-Systeme der Sowjets funktioniert hätten.
Also die der Amis haben ja auf ganzer Linie verkackt. Ich meine, gut, das ist eher, die besten Daten gibt es zu diesen Patriot-Systemen, die sie da gegen Saddam hochgefahren haben, wo es nicht einen Fall gegeben hat, wo eine von diesen Abwehrraketen mal irgendwas aufgehalten hat. Also und da kam wirklich die blödesten
Gegenteil eingeläutet,
Low-Tech-Scud-Raketen kamen da runter, die wirklich überhaupt keine Defensive Measures hatten. Und nicht mal die haben die runtergeholt. Also das ist alles Pipe Dream gewesen, was die haben gesagt. Totaler Bullshit.
Na, mittlerweile behaupten sie, dass sie es zum Laufen bekommen.
Na klar, ja, natürlich.
Ja, sie hatten doch diese Sache gehabt, wo sie eine Rakete abgeschossen haben, muss dann hinterher zugeben, dass sie einen Peilsender in der Zielrakete drin hatten. Ja,
naja, ich meine, gut, die Russen verkacken auch gerade ihre neue Generation der Atome. Also das ist generell, man sagt ja immer Rocket Science, das ist halt nicht ganz einfach.
Ja, wobei bei den Russen ja dann tatsächlich wieder ein Materialproblem zu sein scheint. Aber halt, was so Luftabwehrtechnologie betrifft, waren die Russen halt schon immer eine ganze Ecke weiter vorne. Insofern, aber wir waren ja gerade
die Russen wurden also immer nervöser. Der ehemalige KGB-Chef war inzwischen Staatschef geworden. Und man war davon überzeugt, dass es nur noch eine Frage von Wochen ist, wann es denn losgeht. Man hat also allen Agenten im Westen gesagt, wenn irgendwas Ungewöhnliches ist, dann meldet es sofort, nicht die üblichen konspirativen Wege, sondern ihr müsst sofort anrufen oder Alarm schlagen. Und sei es auch nur, dass vor einer militärischen Einrichtung mehr Autos parkten, als es gewöhnlich der Fall ist. Also so nervös waren die. Und dann gab es eben dieses Herbstmanöver. Jeden Herbst gibt es Manöver der Bundeswehr, der NATO eben, wo eben die Sowjetunion traditionell besiegt wird. Oder? Man spielt das halt. Und man hat es 1983 eben sehr hoch aufgehängt. Erstmals waren auch Staatschefs wie Margaret Thatcher und Helmut Kohl zu diesen Gefechtsständen gekommen, haben sich da sehen lassen. Und die Russen haben also eiskalt daraus geschlossen, dieses Herbstmanöver ist in Wirklichkeit nur eine Tarnung, um die Raketen in Stellung zu bringen und dann jetzt diesen dritten Weltkrieg loszuschlagen.
Das ist auch nicht völlig von der Hand zu weisen, ne? Also ich meine, das macht durchaus Sinn.
So macht man das.
Ja.
Ja, also
gut. Übrigens, warum Kohl dabei war, lag an der Stationierung der NATO-Raketen in Westdeutschland,
oder? Ach so, da woran geht da sein Gewicht sozusagen nochmal.
Nee, also ich meine, von der Zeit her würde das passen, vermute ich jetzt einfach mal.
Das war damals in einer Diskussion gewesen, die waren noch nicht geliefert worden in dem Moment.
Dann macht es aber jedenfalls Sinn, dass er demonstrativ zu der NATO-Übung
hingeht. Genau.
Ja.
Genau. Und in dieser Zeit eben gab es einen unglaublich riskanten Vorfall. Da hatte ein gewisser Stanislav Petrov Schicht in irgendwo bei Moskau in einem Bunker, in dem eben die Daten der Satelliten ausgewertet werden, eben dieser Spionagesatelliten, von denen wir vor einer halben Stunde gesprochen haben.
Also um es nochmal kurz zu erklären, das sind Satelliten, die jeweils einen bestimmten Abschnitt der Erde beobachten und da gucken, ob es dort einen besonders hellen Infrarotblitz gibt, wie halt beim Zünden der, glaube ich, jeweils ersten Stufe.
Genau, das ist
der passiert, sobald die also über die Erdoberfläche kommt. Mhm. Ist das eine sogenannte Infrarotsignatur, die auf einem relativ engen Frequenzband passiert und die man relativ gut von solchen Satelliten eben aus erkennen kann. Mhm. Die Amerikaner haben so ein ähnliches System.
Ja, und die neue Generation der russischen Satelliten funktionierte bestens. Es war für die Techniker überhaupt nicht vorstellbar, dass es da eine Fehlfunktion geben könnte. Was anfällig waren, waren eben diese Kontrollzentren. Die hatten also zwei Backups gebaut. Also es gab wirklich drei baugleiche Anlagen, in denen eben auch die gleichen identischen Leute so besetzt waren, so dass eben, weil es eben auch oft Probleme gegeben hat mit dem Klima da bei Moskau, wenn auch Elektronik warm wurde und so weiter. Also man brauchte diese Backups. Ich habe mit dem Petrov mal darüber ein längeres Gespräch gehabt. Und naja, jedenfalls war der also in dem Kontrollzentrum, als plötzlich der Computer anzeigte, ein Start ist da. Der Computer hat selbst geschlossen, Start. Und in dem Moment ging also schon ein automatischer Alarm los. Man muss dazu wissen, die haben dieses Kontrollzentrum genannt Gefechtswache. Es gab also zwei Sachen, die als Front betrachtet wurden. Das eine waren eben die Grenzsoldaten, die in ständiger Alarmbereitschaft waren, und eben diese Gefechtswache. Die haben also immer, die haben zweimal am Tag irgendwie die Fahne gehisst und eingeholt und Übergaberituale gemacht mit Musik und so weiter. Wirklich, um ganz klar zu zeigen, dass hier ist jetzt ernst, hier ist jetzt der Kalte Krieg und hier wird er möglicherweise heiß. Und dann sind nacheinander plötzlich 5 Raketen gestartet. Und da musste eben dieser Petrov entscheiden, was ist jetzt da los? Rufe ich jetzt dieses Telefon an, von dem er nicht wusste, wer eigentlich rangeht, ja?
Wie, der wusste es wirklich nicht?
Nein, das war alles das Need-to-Know-Prinzip. Niemand wusste mehr, als er wissen musste.
Klar, aber sie haben gesagt,
wenn was ist, nimm dieses Telefon.
Ja,
also und der geht dann hoffentlich über dran.
Petrov kannte sich mit der Anlage aus, dann hat sie konstruiert oder hat auch dieses Handbuch dazu geschrieben jedenfalls. Und er überlegte sich jetzt, was mache ich? Wenn ich jetzt anrufe, wecke ich einen Hühnerstall. Also es gibt diesen Hühnerstalleffekt, wenn ein Hahn kräht, dann krähen sie alle. Ja? Und wenn er jetzt irgendwie hier Panik auslöst, dann...
Dann geht's los, ja.
Ja, gewinnt der Prozess eine Eigendynamik und dann ist er am Schluss derjenige, der die Leute nervös gemacht hat. Und was soll er machen? 5 Raketen wurden angezeigt, der Computer hat inzwischen geschlossen Angriff. Ja, also 3 Raketen lässt sich der Computer bieten, aber dann...
ne? Obwohl die ja im Notfall reichen würden, oder? Wenn sie da 3 Stationen haben, dann reichen auch 3 Raketen.
Ja, also was Petrov nicht wusste, war, dass also schon nach dem dritten Startanzeichen der oberste Sowjet automatisch geweckt wurde. Also ganz geheimnisvolle Anlage war das da. Und dann hat er gesagt, ruhig, alle gehen auf ihre Plätze, alles hört auf meine Befehle und wir warten jetzt erstmal ab. Denn es gab noch die zweite Stufe, nämlich nach 20 Minuten konnte man auf dem Radar verifizieren,
dann kam es in die Reichweite des Überhorizontradars.
Genau. Mhm. Und das Problem ist nur, man hatte für den Gegenschlag eine relativ kurze Zeit, nämlich so eine Dreiviertelstunde oder was. Mhm. Und es sei denn, deine Deadman's Hand funktioniert oder wie auch immer. Aber jedenfalls, also die Entscheidungen mussten eher schnell getroffen werden und das hat diesen Moment so riskant gemacht. Und dann nach 20 Minuten warten, die wahrscheinlich doch länger gedauert haben als normale 20 Minuten, der war schweißgebadet und wie auch immer, kam dann von der Auswertung des Radars, wir sehen nichts, da sind keine Raketen. Und es war noch lange, das wurde sofort zum Staatsgeheimnis erklärt und die Kommission, die geprüft hat, was los war, hat das auch alles erstmal sehr, sehr geheim gehalten. Und das waren tatsächlich eben solche Sonnenspiegelungen an der, Atmosphäre, die eben auch leider genau über diesen Silos da gewesen war. Das muss ein unglaublich tragischer Zufall gewesen sein. Aha. Und das war ein Effekt, den man so noch nicht kannte. Das heißt also, Nene hat ja damals im gleichen Jahr von den 99 Luftballons gesungen. Mhm. Und es waren noch nicht mal Luftballons, es waren Sonnenspiegelungen, also gar nichts. Ja. Was möglicherweise, wenn der Mann ein bisschen weniger nervös gewesen wäre, unglaubliche Folgen gehabt hätte, denn die Russen hätten sich nun mal auf den Erstschlag, die hätten den sich nicht bieten lassen. Es war Doktrin, es wird zurückgeschlagen.
Aber hatte, also eigentlich sahen doch aber die Modelle der Russen auch vor, dass die Amerikaner nicht mit 5 Raketen anfangen werden.
Das war damals die Doktrin und das war auch der Grund, was ich in Petrov gesagt hat, 5 Raketen, das ist noch nicht der Dritte Weltkrieg. Mhm. Was er allerdings nicht gewusst hat, das hat dann später der NATO-Spion Rainer Rupp gemeldet und auch später in Büchern publik gemacht. Tatsächlich war es so, dass die Amerikaner nach Moskau einen Enthauptungsschlag führen wollten. Sie wollten in 2 Angriffswellen den Dritten Weltkrieg operieren. Man wollte erstmal gucken, Hauptstadt weg, haben die Russen verstanden, wehren die sich noch oder nicht? Wenn sie sich wehren, dann voll drauf. Aber ich meine, im Prinzip den Dritten Weltkrieg kannst du nur verlieren. Also gute Frage, ob man sich wehrt oder nicht.
Ja, das kann sein. Aber die Ironie ist jedenfalls, wenn Petrov gewusst hätte, dass fünf Raketen durchaus ein realistischer Erstschlag der Amis sind.
Ich habe ihm das gesagt, da hat er große Augen gemacht. Und da hat dann gesagt, wenn er das gewusst hätte, dann hätte er anders entschieden. Ja? Also das Irre ist, Rainer Rupp hat ja damals als Pazifist, Rainer Rupp ist Kommunist, der die NATO unterwandert hat und später Zugang hatte zu den höchsten NATO-Geheimnissen. Cosmic Top Secret nennt sich das, ne? Und da hat eben Rainer Rupp eben damals in dieser Rian-Krise, also als die Russen so nervös waren, hat er also alle möglichen Dokumente den Russen kopiert mit seiner Mimikskamera und um eben die Russen davon zu überzeugen, hey, das ist nur eine NATO-Übung, ich bin hier dabei, ich plane die ja selber mit. Ja? Und
ja, aber das ist das Problem mit Paranoia.
Es wäre ja fast nach hinten losgegangen, wenn die Info zu Petrov gelangt wäre, dass fünf Raketen durchaus ein realistischer Erstschlag sein.
Also, dass wir den Kalten Krieg überlebt haben, ist offensichtlich ein großer Zufall.
Allerdings ist vor allem der Inkompetenz der Leute zu verdanken.
Nein, nicht mal unbedingt.
Ja, so häufig. Naja, doch, wenn die Russen gewusst hätten, was
also die Amerikaner haben ja so ein ähnliches System, also auch so ein Infrarot-System, von dem sie mehrere Generationen da oben hatten. Und auch da gab es eine große Menge von Fehlalarmen. Und es war halt so, dass die Leute, die das System initial projektiert haben, also die zweite Generation davon, die haben, da gibt es auch ein Sentinels in Space, heißt das, kann man auch verlinken, das Buch, die haben vorhergesehen, dass es da interessante Effekte geben wird. Und die hatten, also deren Hauptproblem waren zum Beispiel Reflexionen auf Seen. Also wenn die Sonne entsprechend tief steht und auf Seen Reflexionen sind, dann haben die halt so Maskierungen gemacht. Also zu sagen, wenn da in der Ecke was kommt, dann ist die Fehlalarmwahrscheinlichkeit höher, weil da haben wir schon häufiger mal irgendwelche Dinge gesehen. Aber dann hatten sie, also diese Geschichte mit der Pipeline-Explosion, wo die Amis den Sowjets Software untergeschmuggelt haben, die dazu geführt hat, dass ihnen da eine Erdölpipeline explodiert ist, dass die da Erdgaspipeline explodiert ist, dass die da...
Das hat man auch in dem System gesehen.
Das hat man eben auch in dem System gesehen. Deswegen ist es auch vollkommen logisch, dass sie da jemanden zum Norad geschickt haben und denen gesagt haben, pass auf, wenn da jetzt...
Das sind keine Raketen,
wenn da eine Signatur kommt, dann heißt das nicht, dass da gerade ein ganzes Raketenfeld startet, sondern das heißt, dass da irgendwie schon alles in Ordnung ist. So. Und also bei den Amis war es halt auch so, dass in der Sowjetunion gibt es halt ziemlich häufig echt große Waldbrände. Also wirklich große Waldbrände, die auch einfach brennen lassen, weil da ist halt niemand. Da ist halt, also da
das ist halt also, so. Dann nicht mehr.
Nee.
Da kann man sicher sein, dass keiner mehr da ist.
Nee, also die haben tatsächlich auf Waldbrände.
Auch vorher war da schon keiner.
In Waldbränden in einigermaßen unbesiedelten Regionen. Und die lassen sie halt, also beziehungsweise haben sie halt tagelang brennen gelassen bis zum nächsten Fluss, dann geht es von alleine aus so. Aber so ein großer Waldbrand erzeugt halt durchaus eben eine Signatur, die halt auch auf diesen Infrarotsystemen halt zu Fehlalarm führt. Und deswegen haben sie dann irgendwann angefangen, die Signale von diesen Dingern halt nochmal über einen Human Operator zu schleifen, der dann irgendwie geguckt hat und so. Und dann erst, wenn noch eine Radarsignatur dazu war, dann haben sie irgendwas ausgelöst. Wobei Radar natürlich auch nicht zuverlässig ist. Ne? Es gibt irgendwie etliche Fälle aus dem Kalten Krieg, wo Vogelschwärme oder sonst irgendwelche bizarren Dinge halt Radarsignaturen ausgelöst haben, wo sie dann auch nicht mehr so recht wussten, ob jetzt, also diese 99 Luftballons, was du ja gerade erwähnt hast, der Song, der hat schon einen durchaus sehr ernsten Hintergrund. Ja.
Aber kennst du diesen Atomalarm, der von diesen Remote Viewers kam? Kennst du die Geschichte?
Was? Nee, Remote Viewing wollten wir sowieso noch.
Genau, lass uns mal
Remote Viewing machen. Wir machen jetzt mal Remote Viewing.
Aber, ja gut, die haben wirklich mal Atome.
Gut,
der Reihe nach. Also,
los ging's mit den Okkultisten im Dritten Reich.
Noch viel früher, ich meine, jeder Herrschende hat seinen hofmagern Wahrsager gehabt.
Ja, aber also, im Dritten Reich, so, das finde ich irgendwie den Hammer. So.
Ja, also der,
was das alles für Pfeifen waren, ja, rückblickend, also, ein Wunder, dass die so einen Weltkrieg lostreten konnten.
Also der Himmler und der Hess vor allem, die waren also fanate Okkultisten und haben also auch versucht, durch eben Hellseher militärische oder eben irgendwelche Geheimnisse oder so zu ergründen. Man hat Horoskope gemacht und so weiter. Und da man wusste zum Beispiel, dass Hesse abergläubig war, hat der britische Geheimdienst sogar mal ein Horoskop von Hitler gefälscht, nur um die irgendwie irre zu führen und so. Naja, und die hatten also
sie tatsächlich... Sie haben kein Glück die nächsten Tage, greifen sie nicht an.
Die hatten tatsächlich also eine Hellseher-Einheit. Da gab es einen Karl Kraft, ja, einen Karl Kraft, der hatte irgendwie das Attentat von Georg Else auf Hitler vorhergesehen, zumindest glaubte man das. Und dann war allerdings Kraft nicht mehr so erfolgreich und hat irgendwann sogar gesagt, dass mit dem Dritten Reich, mit dem Weltkrieg, wird wohl nichts mehr. Und das hat ihn allerdings
rückblickend visionär.
Ja gut, die Geschichte ist nicht ganz so komisch, den haben sie nämlich dann daraufhin ins KZ gesteckt. Ne? Also wenn der Wahrsager nicht das sagt, was man hören will, dann dumm gelaufen.
Das ist ja auch durchaus Tradition.
Naja, jedenfalls also diese Geschichte, dass man Wahrsager bemüht. Ich meine, auch der Adenauer ist ja zu so einer Cassandra da gegangen, ist bekannt. Und ja, viele Politiker, auch die Russen hatten ja auch diese Juna, die hieß die.
Aber erzähl doch mal die Sache von
ja, die Remote Viewers.
Nee, vorher noch die Nazis. Himmler hielt sich für die Reinkarnation von Heinrich ja, dem Ersten.
Es gibt also irgendwie so einen Bericht, dass also Himmler, also erstmal Himmler war ziemlich gaga, so was auch diese ganzen Hexengeschichten da betrifft. Und der soll sich für den Nachkommen von Heinrich des Ersten gehalten haben. Der hatte also einen Mentoren, das war ein Okkultist, der hieß Karl Maria Willigut. Das war ein Ariosoph, das waren eben Leute, die Okkultismus, Spiritismus und alles mögliche zusammengehauen haben und dann irgendwie sich eine eigene Ahnenlehre gebastelt haben. Und irgendwie, also der Willigut, so hieß der Mensch, der behauptete, er stamme aus einem alten Adelsgeschlecht ab, und zwar den Willigoten. Und das hat also wirklich der Himmler geglaubt, alles Mögliche. Und Himmler hat sich dann irgendwann mal, heißt es, am 1000. Todestag oder Geburtstag, ich weiß es gar nicht, von Heinrich des Ersten in dessen Gruft gelegt und soll also versucht haben, da irgendwie Ritual.
Die Aura aufzunehmen.
Also, überhaupt scheinen, also die Nazis der ersten Jahre waren sowieso sehr okkult drauf und eben diese Leute, die da den hohen Etagen da überlebt haben, diesen Röhmputsch und diese Geschichten da. Ja, also sehr, sehr, sehr seltsame Geschichten. Also ich habe mal gehört, die durften angeblich, ich habe es nicht überprüft, deshalb angeblich, bei den Nürnberger Prozessen gar nicht thematisiert werden, dass viele Nazis so okkultismusgläubig waren, weil man dann, weil die
Anwälte
dann eben, ja genau, die hätten dann auf Plemplem gemacht und
hätte nicht schuldfähig,
ja, genau.
Unzurechnungsfähig.
Ja, also da kommt ja diese ganze Blut- und Boden-Ideologie her. Ne? Also das ist ja nicht nur eine Metapher, sondern das meinten die teilweise ernst. Man muss dazu wissen, dass es gab halt eine Madame Blavatsky, die hatte also irgendwie zwischen den Ariern und den Indern hat die da irgendwelche genetischen Sachen, Verbindungen dahergestellt und von irgendeinem Kloster da berichtet, dass es wohl nur in ihrer Fantasie gab. Und die hat eben den Spiritismus sehr hoffähig gemacht und eben auch diese ariosophischen Zirkel gegründet, die dann eben später auch politisch wurden. Und daher kommt auch diese ganze Arier-Lehre. Ja, blutreine, ach, es ist eigentlich viel zu ekelhaft. Komm, reden wir lieber über Geheimdienst.
Nein, aber also aus quasi die Fortführung von diesem ganzen Okkultismus-Bullshit ist, dass auch die späteren Geheimdienste glaubten, sie müssten Medien befragen und sie müssten Remote Viewing ist quasi Hellsehen. Ist der
schöne Begriff, also, den sie für Hellsehen hatten. Also Alan Dulles, als er mit Korea und so weiter keine Erfolge hatte, hat er versucht, da gab es so die Doktrin Anything Goes. Wir müssen jetzt mit allen möglichen Methoden, Tricks und so weiter, wir müssen jetzt Erfolge erzielen. Eine Sache war MK Ultra, also diese Geschichte mit den Drogen.
Gehirnwäsche
und so.
Das ging auch auf Literatur zurück.
Richtig.
Erzähl doch mal den Teil.
Es gab einen Roman, The Manchurian Candidate hieß der. Und da hat also ein Autor berichtet, wie eben die Koreaner Gehirnwäsche gemacht hätten und eben Amerikaner so umdrehen, Gehirn waschen, dass sie zu willenlosen Drohnen werden praktisch und also den Präsidenten erschießen wollen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Schläferagenten, würde man heute sagen.
Genau, genau. Und dieser Roman, den hat auch der Dulles in die Finger gekriegt und wollte wissen, wenn die Russen können, können die das? Und wenn sie es können, müssen wir das auch können. Und hat eben ein Programm aufgelegt, das nannte sich MK Ultra. Und da wurde dann eben von Wissenschaftlern an gewissen Gottlieb jedenfalls hieß der.
Es gab mehrere. Also
der Gottlieb war schon der wichtigste.
Der war der Kanadier jetzt, oder?
Mag sein. Und die hatten dann eben Drogenexperimente gemacht, LSD war gerade erfunden worden. Man wollte wissen, ob man eben Leute durch Hypnose und Schocktherapien und so weiter gefügig machen könnte.
Eine Wahrheitsdroge wollte man
alles
haben.
Alles Mögliche.
Man hat haben übelste Experimente gemacht,
ja, an Menschen, an Kriegsgefangenen haben sie in Deutschland, in Oberursel haben sie Experimente gemacht, die sogar tödlich ausgegangen sein sollen.
Und in Amerika und Kanada?
In Amerika haben sie sogar ein Bordell inszeniert und eigene GIs, ja, wurden also, denen wurden von gewissen Damen eben dann Drogen in einen Drink gemixt und mit hinter so Zauberspiegeln haben die da gehockt und mitgefilmt und wollte einfach wissen, wie verhalten sich jetzt die Soldaten unter LSD, was machen sie jetzt? Ne? Unglaublich eigentlich.
Also fast alle, soweit ich weiß, alle von diesen MK-Ultra-Experimenten sind an Nicht-Freiwilligen durchgeführt worden. Jo. Und in Kanada war das ein Typ, der nicht in der Armee war, das war tatsächlich ein Wissenschaftler und der hat in seinem Bunker da, in seiner Klinik hat er an Insassen einer Irrenanstalt experimentiert, also alles absolut übelst unethisch. Und es ist ihnen auch irgendwann selber aufgefallen, dass das nicht geht und haben versucht, die Akten komplett zu vernichten, aber ein paar haben halt überlebt. Aber insgesamt ist eines der dunkelsten Kapitel der US-Geschichte an der Stelle.
Für mich faszinierend ist, in MK Ultra hat man auch einen Zauberkünstler rekrutiert, John Mulholland. Das war der damalige David Copperfield, wenn man so will. Also war der damals bekannteste Zauberer, der auch Zauberei wissenschaftlich beforscht hat. Und von dem wollte also die CIA lernen, wie Agenten Giftpillen an den Leuten in Drink geben können, ohne dass sie es merken. Die wollten also wirklich wissen, wie können wir mit den Methoden von Zauberkünstlern im Geheimdienst erfolgreich sein. Der hat also ein ganzes Buch geschrieben, wo der wirklich...
Was bizarrerweise eben überlebt hat, ne?
Ja, das Buch galte lange als Mythos und ist erst letztes Jahr ist ein Exemplar aufgetaucht und wurde dann also gedruckt und ist jetzt sogar zu haben.
Das kann man jetzt kaufen, ja.
Das kann man jetzt kaufen.
Sehr spannendes Buch. Also.
Es empfiehlt sich vor allem wegen der vielen Illustrationen, die wirklich sehr witzig sind, wo man halt so sieht. Und dann musst du die Hand so halten und hier hast du die Pille.
Ja, also ich meine, das Buch ist mit Sachverstand geschrieben. Also da ist ein Einführungskapitel, wo der Mulholland sich Gedanken macht, was sich Laien vorstellen, wie Zauberei funktioniert und was aber wirklich täuschend ist. Und da kann ich jeden Satz unterschreiben. Also der Mann wusste definitiv, wovon er spricht. Nur ich persönlich halte es, dass die Ergebnisse, die er da hat, ja.
Ist alles nie eingesetzt worden, ne?
Also ein erfahrener Zauberkünstler, der das trainiert hat oder so, ja, aber auch der in der Stresssituation. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ernsthaft eingesetzt wurde. Es gab so ein paar Zaubertricks, wenn man Castro versucht hat umzubringen mit explodierenden Zigarren und solchen Blödsinn. Und hat ja alles nicht geklappt.
Da gibt es auch ein eigenes Buch. Lass uns mal kurz noch bei dem genau bei diesem Buch bleiben, weil was du sagst, finde ich interessant. Ja. Weil ich habe mich mit Zaubertricks nur sehr, sehr am Rande beschäftigt, aber du machst es ja intensiver. Also du meinst, dass das nicht nur deswegen nicht eingesetzt wurde, weil die das zu komisch fanden, sondern weil es eben genau in so einer Stresssituation schwierig ist, solche Manipulationen und Tricks sauber durchzuführen?
Also ich meine, wenn ich jetzt vorhätte, jetzt dich zu vergiften, da wäre ich wahrscheinlich nervös. Ich weiß es nicht.
Hoffe also, ich doch.
Ich nehme lieber meine Mateflasche und halte sie mal dich zu.
Okay.
Ja, also es ist...
Sehe ich deine Schweißperle auf deiner Stirn?
Ups.
Nee, also du meinst, also
der Druck ist noch ein anderer.
Die Sachen sind extrem gut durchdacht. Mhm. Ja, also gar keine Frage, so die Gimmicks, die der da konstruiert hat und die Routinen, dass man also sich nach vorne beugt, jemandem Feuer gibt und dabei mit der linken Hand was fallen lässt, also Zündholzschächtelchen oder sowas, und das dann genau in den Drink fällt. Also das ist alles gekonnt. Aber trotzdem, Geheimdienst ist Geheimdienst und Zauberkunst ist Zauberkunst. Wenn im Geheimdienst jemand stirbt, dann hat er halt einen Autounfall. Und
na gut, ich meine, es waren ja nicht nur Vergiftungsgeschichten, sondern es war ja durchaus, wie klaut man zum Beispiel was oder wie tauscht man einen Gegenstand aus oder so eine Sachen, war ja durchaus ein breites Repertoire von Sachen.
Und die Bühnentaschendiebstahl ist jetzt nichts, was ein Amateur, also das beherrsche ich nicht. Ich kenne Leute, die es können, aber völlig irreal. Also Bühnentaschendiebstahl kannst du nur mit wirklich guten Ablenkungen und da musst du wirklich verdammt gut sein.
Aber ich meine, so auf dem Kudamm, da gibt es eine Menge Leute, die sind echt gut. gut da drin, ne?
Sie, ja, also die Leute, die hör doch mal, Kansch Agent, also naja.
Der, hör doch mal mit deinem Wessi-Bashing auf, Mann.
Ja, Entschuldigung. Also,
scheiß Ostleimer.
Also ich habe ja damit mal eine Weile gearbeitet und da haben wir
irgendwie... Im Osten gibt es keinen Taschendiebstahl.
Nee, aber nein, also ich, ja, lass mich doch mal erzählen. Also in der Frühzeit... wo ich da im Westen gearbeitet habe, bei meiner Firma, wo wir noch mit Kameras mit langen Linsen und so experimentiert haben, haben wir halt auch mal so den Taschendieben so ein bisschen zugeguckt bei ihrer Arbeit. Das war durchaus instruktiv so. Also da hat man eine Menge lernen können, so wie das funktioniert so halt so mit irgendwie, also insbesondere wenn wir in zweier Teams gearbeitet haben, so, ne? War durchaus sehr...
Der eine klopft dir auf die linke Schulter, während der rechts was rausklopft.
So Sachen so. Aber worauf ich hinaus will, ist ja, dass Geheimdienste betreiben eine Menge Training, also zum Beispiel halt jemanden verfolgen oder Verfolger abschütteln, ist ja so die Basisgeschichte, ja. Tote Briefkästen bestücken oder entleeren, unauffällig im Straßenalltag, sich irgendwo aufhalten und Sachen beobachten, und oder also ein Objekt zum Beispiel beobachten oder eine Firma beobachten und dabei nicht auffallen. Also diese ganzen Techniken, die lernt man ja da. Also die sind dadurch das Bestandteil des Trainings. Und die sind ja nun auch nicht einfach. Also es ist ja nicht so, dass das dann Fähigkeiten sind, die dir natürlich kommen, sondern im Gegenteil sind es teilweise Sachen, die deiner Intuition ja komplett zuwiderlaufen. Also dein intuitiven Verhaltensweisen. Und soweit ich zumindest aus dem Buch verstanden habe und dem bisschen, was ich über Zautrix weiß, ist es ja häufig eben auch so, dass du dich ja eben genau konterintuitiv bewegst oder also Handlungen durchführst, die halt eben nicht intuitiv sind, um auszunutzen, dass dein Gegenüber annimmt, dass du dich bewegst, wie er annimmt, dass du dich bewegst. Das ist ja so einer der Kerndinge. Und meinst du nicht, dass es durchaus möglich wäre oder dass es jemand gemacht hat, dass sie solche Sachen eben in solche Trainings einbauen?
Also in der Auseinandersetzung Mann zu Mann halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Ich meine, wenn man sich guckt, wie die kunstvoll Täuschungsoperationen eingestellt wurden, dann kann man so sagen, ja, das ist wie Zauberkunst, also richtig fachmännisch. Diese planerischen Ebene, ja, diese Desinformationsgeschichten, das kann ich mir vorstellen, aber so Mann gegen Mann.
Naja, die haben ja einen relativ großen Talentpool. Also die haben mir ein bisschen eine Weile angeguckt, wie die Ausbildung funktioniert, also die normale Street Smarts Ausbildung, also diese Geheimdienstwissen, also zum Beispiel um Leute zu verfolgen im Straßenbild.
Also es gab den Antonio Mendez, das war ein, hat angefangen als Fälscher bei der CIA und der hat dann mit Täuschungen wirklich sehr offensive Geschichten gemacht. Da war die Sache in Iran, in den 70ern musste er irgendwie Amerikaner aus der Botschaft rausschmuggeln. Und muss sie dann auch außer Landes schmuggeln. Und da hat er Dreharbeiten eines Science-Fiction-Films einer amerikanischen Filmfirma inszeniert und hat Latexmasken besorgt und die Leute, die Amerikaner als Iraner mit diesen Latexmasken maskiert, so wie man das in Mission Impossible kennt. Ja? Das gab es wirklich, ja. Das haben die wirklich, zumindest steht so in seinen Memoiren, ja. Und er ist ausgezeichnet. Für diese Aktion hat er einen Orden von George Bush Senior bekommen, also der mal Geheimdienstchef war und später dann Präsident. Also das wird er jetzt eben nicht zum Spaß diese Auszeichnung gegeben haben. Aber solche Geschichten, die gab es, aber die kann man dann wohl an der Hand abzählen und die werden dann die CIA-Leute noch in Jahrzehnten am Lagerfeuer erzählen.
Aber, also du meinst, man kann relativ ausschließen, dass es sich um einen ja, also...
Also wenn dann
ja, an einer ja, Hand also, abzählbare Einzelfälle... Also ich kann... Gut, also es gab die Sache mit der Marina Lorenz, die Castro vergiften sollte. Und die hatte in ihrem Cremedöschen Giftpillen geschmuggelt. Mhm. Und der Mulholland hatte extra ein Kapitel Tricks für Frauen.
Mhm, stimmt.
Wo er eben also die Kleidung der Frauen aus... ausnutzte oder
und die unterschiedlichen Bewegungsmuster
und die Verhaltensweisen einer Frau gegenüber, dass also eine Frau, dass man der den Stuhl zurechtgerückt hat, damit die sich setzen konnte und solche Geschichten.
Dass man die ausnutzt,
genau, oder dass man einer Frau Feuer gab und so. Das hat er eben ausgenutzt und recht gekonnt. Also der wusste wirklich, was er tat und der war auch ein exzellenter Zauberer, gar keine Frage.
Ja, das fand ich eines der faszinierenderen Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Also war doch ein eine Lektüre. Manchmal ein bisschen, sagt sie auch sehr viel über die Gesellschaft damals
aus. Ja, genau.
Dieses Kapitel über Frauen sagt auch eine Menge. Also, wobei wir überhaupt nicht sagen, also es ist in keiner Weise frauenfeindlich, kann man überhaupt nicht sagen, sondern es ist halt, also er hat ein sehr, im Gegenteil, durchaus eine sehr respektvolle Einleitung, wo er eben sagt, dass Frauen da doch sehr viel mehr Möglichkeiten haben, weil die Männer in der Regel abgelenkt sind und sie halbwegs hübsch sind.
Er hat doch eine andere Sache gesagt, ich kriege es auf die Reihe, dass das irgendwie, man sollte nie versuchen, eine Frau zu täuschen. Die würden das immer sofort merken oder irgendwie sowas. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen.
Das klingt wie ein Spruch aus der eigenen Erfahrung.
Ja,
aus der
Ehe. Er hatte ein Verhältnis mit seiner Sekretärin. Aber ich glaube, irgendwie Tipp, wie man eine Frau täuschen kann, lassen Sie es.
Ja, also das ist durchaus auch interessant, ist auch bei diesen, also bei diesen Sachen, die sie da trainieren, das ist nicht nur alles rational. Ne? Also das ist halt durchaus so ein, also gerade bei solchen Sachen, ob du beobachtest oder nicht, da trainieren sie denn tatsächlich deinen siebten Sinn an. Also Menschen merken ja, wenn sie angeguckt werden, auch wenn sie von hinten angeguckt werden, ne? Wenn sie einen gewissen, also irgendeiner, und muss ja nicht mal sein, dass
der
sie
Siegfried das. Siegfried-Reflex, ne? Der Siegfried-Strahl von hinten.
Ja, nein, ich meine, muss ja nicht mal sein, dass sie das bewusst merken, sondern dass sie unbewusst zum Beispiel Reflexionen sehen oder dergleichen Dinge mehr. Also, dass sie halt einfach einfach ihre Wahrnehmung stärker integrieren, als sie das durch bewusstes Wahrnehmen machen könnten. Und die sieben ja auch eisenhart aus. Also es ist halt so, dass die Teams, also Observationsteams zum Beispiel, also sie kriegen zwar eine Grundausbildung, aber die, ob du Talent hast, halt wirklich ein Observateur zu werden, entscheidet sich eben daran, ob du durchhältst. Ne? Also ob die diese vielen Zyklen von Observationstrainings, ob sie dich dabei entdecken. Und die spielen dann halt auch immer gegeneinander. Also die haben dann lassen den Newbies gegen die Alten antreten.
Ich muss wieder an dieses Jurezko-Buch denken gerade, wo sie erzählt haben, wie die Ost-NVA an dem geheimen irgendwie Führungsobjekt des BND trainiert hat. Also die haben nicht nur, weil das ist natürlich im Westen, also das heißt, das ist schon der erste Hammer, dass sie da überhaupt irgendwie hingekommen sind, ohne dass jemand gemerkt hat, sondern sie haben, also der Typ, der vor dem Haus irgendwie Würstchen verkauft hat, war alles irgendwelche Außenzubildenden der Ostdienste an der Stelle. Und das ist also ein Brüller, diese Geschichte allein in dem Buch. Das hat natürlich keine Sau gemerkt. Ja. Und der schönste Trick an der Stelle war, wie man dazu kriegt, dass man die Gesichter fotografieren kann. Da haben sie nämlich im Haus gegenüber so eine kleine Wohnung gemietet und haben da eine sehr gut aussehende Frau reingestellt, die sich dann da irgendwie strategisch ausgezogen hat, um irgendwie Aerobik zu machen oder so ein Scheiß.
Mit nackter Brust hat die jeden Tag da irgendwie zum gleichen Zeitpunkt Aerobik gemacht.
Und das hat sich halt rumgesprochen und dann sind die alle in dem BND-Gebäude alle zum Fenster gelaufen, haben rüber gegafft und irgendwie zwei Stockwerke darüber saß halt der Typ mit seinem Teleobjektiv und hat die ganzen Gesichter fotografiert. Also das ist alles psychologisch. Psychologie, natürlich.
Also interessant ist, es gibt da so ein Buch von Fred Burton, ist einer der Typen, der jetzt gerade bei Stratfor arbeitet. Der war früher beim Diplomatic Security Service, DSS, der Amerikaner.
Und wie viele Geheimdienste haben die eigentlich sein? Ich habe irgendwie sowas gehört,
26,
wie 17? Was?
Also nach letzter Zählung.
Heilige Scheiße.
Aber interessant ist, der berichtet halt eben unter anderem auch so ein bisschen aus diesen Ausbildungen und so weiter und so fort. Und der hat dann da, also das ganze Buch ist eher so mittelmäßig, aber er hat dann so, also eine Stelle, für die sich dieses Buch wirklich lohnt. Und zwar über die Kriterien zur Auswahl von konspirativen Wohnungen. Und zwar haben sie dann eine Weile rumgesucht und nach Kriterien gesucht, weil sie konspirative Wohnungen braucht für verschiedenste Zwecke, also um Leute zu vernehmen oder um mal Leute verschwinden zu lassen oder was auch immer. Und haben dann
verschwinden zu lassen, aber das ist der diplomatische Dienst, der macht doch sowas nicht.
Ja, also bevor sie ihn halt ins System einspeisen, dass sie ihn nochmal ein ruhiges Wort mit ihm haben können oder so. Und der, also die Auswahl haben sie dann getroffen. Und zwar gibt es in und um Washington wohl eine Menge Apartmentblocks, die halt so relativ kleine Wohnungen enthalten, wo halt die ganzen Lobbyisten und Politiker und so halt ihre Geliebten unterbringen. Oder halt die sich.
Ach, da guckt eh keiner hin, ja, und das ist normal, wenn du nur einmal im Jahr dahin gehst.
Genau.
Und das habe ich, glaube ich, auch gelesen.
So, und dann war es so, und bei vielen von diesen Dingern ist halt so, dass gibt es halt so ein Don Ask, Don Tell zwischen den Nachbarn. Und deswegen
natürlich, ist es, weil die alle irgendwie.
Und selbst wenn sie mal jemanden in Handschellen da reinbringen müssen, ist es vollkommen okay, gilt halt nur als Kinky, ne? Genau. Und wenn sie dann mal jemanden hatten, der dann aufmerksam wurde, also der dann sich irgendwie bei den Behörden irgendwie so, und hier, da gehen komische Dinge vor, dann haben sie den halt rekrutiert.
Der Mann hat gute Observationsfähigkeiten.
Meistens die Frau, also dann haben sie halt als Watcher für diese Apartmentanlage, wo sie dann ihre Wohnung hatten, rekrutiert. So.
Super. Na, ich wollte auch noch kurz ein kleines Buch pluggen, weil wir jetzt gerade bei MK Ultra waren. Und wir haben ja erzählt, es geht zurück auf Manchurian Candidate, aber es geht eben auch zurück auf so eine Massenpanik, dass die Chinesen und die Russen in der Lage sind, Leute umzuprogrammieren. Und man hat angenommen, das hätte mit irgendwelchen Drogen zu tun. Und dann habe ich mich mal gefragt, worauf geht denn das zurück, diese Idee, dass die Russen das können? Und ich habe neulich so ein Buch gelesen von Robert Cialdini. Ich habe es Englisch gelesen, heißt Influence, the Psychology of Persuasion. Das ist eigentlich so ein Marketingbuch, wo es ein bisschen darum geht, also in der Anleitung erklärt er ist halt so ein Typ, der immer auf irgendwelche Sales-Dinger reinfällt und er hat dann mal angefangen zu forschen, warum das eigentlich so ist. Und da erzählt er unter anderem, nach dem Koreakrieg, gab es natürlich amerikanische Kriegsgefangene und es gab die einmal bei den Nordkoreanern, die haben halt, um Sachen rauszufinden, haben die dann halt zusammengeschlagen und gefoltert. Und es gab es bei den Chinesen und die haben die halt zivil behandelt, haben die ordentlich behandelt und haben aber so Spielchen mit ihnen gespielt. Also haben zum Beispiel Sachen gemacht wie einen psychologischen Trick benutzt, haben gesagt, hier, also du würdest doch zustimmen, in den USA ist nicht alles perfekt. So, und dann stimmen sie da erstmal zu. Ja, und dann immer so kleine Inkremente gemacht, so ja, also an der Stelle im Kommunismus, das funktioniert doch auch ganz gut. Und am Ende sind da Aussagen rausgekommen, also es gab dann auch so Sachen wie, du konntest ein Essay schreiben, ja, über was halt an Amerika irgendwie gut oder nicht so gut ist. Und dann haben sie da irgendwie ausgelobt, irgendwie gab es einen Apfel oder irgendwie so einen lächerlichen Preis gab es zu gewinnen, aber es gab ihn halt zu gewinnen. Für dein Essay und da haben halt alle irgendwie mitgemacht und da, also der psychologische Trick an der Stelle ist, dass du das selbst aufschreibst und damit machst du es dir zu eigen, ob du das jetzt geglaubt hast oder nicht. Und wenn du dafür wenn du eine richtige Belohnung kriegst dafür, dann kannst du vor dir selbst das wegleugnen und sagen, ich habe es für die Belohnung gemacht. Aber wenn du nur was total Winziges kriegst, wie irgendwie ein Apfel oder so, dann funktioniert es nicht mehr. Das heißt, der Trick war quasi, auf mehreren psychologischen Ebenen haben sie die Leute dazu gebracht, dass sie Sachen committed haben, auf Papier geschrieben haben. So, ich finde dieses und jenes. Und als die Amis dann die zurückkehrenden Kriegsgefangenen befragt haben, dann kamen da Äußerungen raus, wo es mich nicht wundert, dass die Amis Panik geschoben haben. Die haben dann so Sachen gesagt wie, ja, Kommunismus ist scheiße und funktioniert nicht in Amerika, aber für Asien ist es vielleicht gar nicht schlecht. Und das ist ja schon mal für jemanden, der gerade in Krieg gegen den Kommunismus gezogen hat, eine barbarisch umgedrehte Aussage von dem, was er vorher gesagt hätte. Also das heißt, als die Amis ihre Kriegsgefangenen aus China zurückgekriegt haben, haben die plötzlich irgendwie, die Hälfte von denen war plötzlich, also nicht offen pro-kommunistisch, aber bei weitem nicht mehr antikommunistisch wie vorher. Und da haben die Amis sich tierisch in die Hosen gemacht und haben halt gesagt, naja, dann müssen wir jetzt hier mal, das brauchen wir auch, so, das müssen wir auch machen. Und deswegen haben sie halt gesagt, naja, das müssen Drogen sein, weil die konnten sich halt nicht vorstellen, die Psychologieforschung war bei weitem noch nicht weit genug, um diese Art von Sachen erklären zu können. Und das war in den 50er Jahren, ja, das war so 53, 54. Und da ist auch dann MK-Ultra losgetreten worden, als Gegenreaktion sozusagen. Erstens, wir müssen unsere eigenen Leute impfen, damit sie gegen sowas, gegen die Wahrheitsdrogen der Russen und also das war überhaupt die nächste Sache. Die Chinesen können das gar nicht, das müssen die Russen sein.
Ah, verstehe, ja.
So, das kann gar nicht sein, das muss irgendwie Special-Technologie der Russen sein und das sind bestimmt Drogen und dann machen wir jetzt mal mit LSD was dagegen. So. Also das war quasi der Hintergrund. Und liest sich wirklich, wirklich beeindruckend, was die Chinesen geschafft haben, den amerikanischen Soldaten an Äußerungen abzuringen. Ja, mit eigentlich simplen psychologischen Tricks. Und also das hat mich auch sehr beeindruckt. Mhm. Und ich meine, man sieht an der Stelle, dass die Gefahr eigentlich uns alle betrifft, wenn wir irgendwas sehen, dann überzureagieren und auch in Demokratien sowas wie Geheimdienst loszutreten, der am Ende nicht kontrollierbar ist. Das ist halt auch eine der großen Lektionen an der Stelle.
Ja, diese Nichtkontrollierbarkeit von Geheimdiensten ist ja immer die Grundeigenschaft. Der Versuch zu sagen, naja, also wir müssen so geheim sein, dass selbst die Politiker, die wir kontrollieren, denen natürlich auch nichts anvertrauen kann. Die Politiker, die den Geheimdienst kontrollieren sollten, so rum.
Nicht alle Politiker, also wir können vielleicht kurz erklären, wie das in Deutschland funktioniert.
Also in Deutschland ist es so, da gibt es halt die sogenannte
Parlamentarisches Kontrollgremium heißt es jetzt.
Kommission hieß es früher, ne?
Ja, PKK, aber da ist eine andere Organisation, gibt es sich auch PKK.
Hat auch mit Geheimdiensten zu tun.
Man hat das dann, jetzt mal zu viel Verwechslung, vielleicht waren hier Targeting oder so.
Das sind Politiker, die speziell in diese Kommission nicht gewählt, sondern
entsandt werden
von den Parteien.
Also ja, Fraktion. Also die Sache hat auch wieder mit der CIA zu tun. Die CIA, die lief ja auch relativ schnell aus dem Ruder. Und da gab es ja schon relativ früh in den USA eben parlamentarische Bestrebungen, diese Vereine an die Kandare zu nehmen. Und dieser Alan Dulles, den wir vorhin erwähnt haben, der hat also diese diese Kommission regelmäßig eingeseift. Der muss also ein ziemlich guter Kommunikator gewesen sein, war auch ein Gesellschaftslöwe und immer wenn die dann was von wollten, ach ja, ja, so irgendwie, der hat die um den Finger gewickelt und das waren also alles Papiertiger. Und der hat aber immer tierisch Schiss davor gehabt, dass diese Kontrollgremien mal irgendwann mächtig wurden. Und das Modell hat man in Deutschland eben auch übernommen, in Westdeutschland. Westdeutschland wurde der Geheimdienst nicht kontrolliert parlamentarisch, aber hier auch nicht wirklich, denn es sind ganz einfach so, ich glaube, 5 Leute oder wie, nee, das ist jetzt spekuliere ich. Weiß es jemand?
Ist eine Handvoll. Wie groß die PKG ist?
Also es sind jedenfalls nur, ist nur eine sehr überschaubare.
Und vor allem dürfen die keinem was erzählen davon, was sie da sehen, ja. Auch nicht ihren Kollegen.
Genau.
Und damit ist es natürlich eine Luftnummer.
Und vor allen Dingen, man erzählt ihnen, man zeigt ihnen nur das, was sie sehen sollen. Sie können es ja nicht überprüfen. Und jemand hat mal gesagt, man hält sie wie Pilze. Das heißt also, man hält sie im Dunkeln und füttert sie mit Scheiße.
Also es gab da mal diese lustige Geschichte, wie, ich glaube, Ströbele war es, der sitzt für die Grünen in dieser Kommission.
Und der was hat ein Rieseneck war, weil damals eine frühe Grünen und so nicht.
Das waren linke, so egal, Kommunisten.
Und also 11 Mitglieder.
War ich doch mit 5 ganz gut gewesen.
Fast, ja, also 4 CDU, CSU, 3 SPD, 2 FDP, Ströbele für die Grünen und Neskowitsch für die Linken.
Ist Neskowitsch jetzt wieder drin?
Also zumindest steht es in der Wikipedia im Jahre 2000.
Dann muss es stimmen.
Wikipedia stimmt immer.
Ja, im Januar 2010 wurde Neskowitsch mit namentlicher Abstimmung mit 320 Jahren, 226 Nein, wieder in das Kontrollgremium
gewählt. Ja, da gab es doch so ein
Und dann wurde
Problem zuerst, mit dem Jahr, wo er erst nicht gewählt wurde.
Wurde und zuerst nicht bestätigt und dann
ach so, okay.
Ja, wegen irgendwelcher Fristen nicht eingehalten. Das ist
also ein großer Problem. Also Neskowitsch ist aber der anscheinend Erste, der den Job wirklich richtig ernst nimmt.
Der Neskowitsch hat doch dann sich den Spaß gemacht, hat mal ein Praktikum beim BND gemacht. Ne?
Ja, ein paar Wochen hat er also zugebracht und sich Dinge zeigen lassen. Und also Neskowitsch, muss man dazu sagen, ist jetzt nicht irgendein Halotri, sondern der ist immer Richter am BGH gewesen und dann als Jurist absolut anerkannt auch. Er sitzt halt für die Linke. Also er ist nicht Mitglied,
soweit ich weiß. Ne?
Er ist parteilos, aber die Linke entsendet ihn und der Mann ist halt wirklich gut. Und der hat dann wirklich sich dann zeigen lassen, mit welchen Technologien die da arbeiten. Er hat gesagt, er hat halt Schweigepflicht, das nimmt auch ernst. Aber was er da gesehen hat an Technologien, hätte ihm nicht gefallen. Und das stimmt ja schon mal ein bisschen bedenklich, ne?
Tja. Nein. Gut, okay. Also es gab mal einen Ansatz, um Geheimdienste wirklich zu kontrollieren. Das war die Church-Kommission. Und das ist entstanden nach Watergate. Denn da ist auch dem letzten Idioten aufgefallen, erstens, der Vietnamkrieg war gerade sehr, sehr, sehr unpopulär.
Fail.
Der Mega-Fail, genau. Und das ist ja auch stattgefunden durch Fehlinformationen, die unter anderem von der CIA gedeckt wurden. Insofern, da war also Geheimdienste waren gerade unpopulär.
Ja, und vor allen Dingen, es kam halt raus, dass eben die CIA Castro ermorden wollte und das also Amerikaner
schockierend
Mordagenten da rumsenden und so. Das war also für die amerikanische Bevölkerung doch ein bisschen viel. Und da gab es dann die Church-Kommission und die Pike-Kommission. Und da hat man dann sogar eigens ein Gesetz erlassen, das es Amerikanern verbietet, fremde Staatschefs zu töten.
Staatschefs dürfen sie immer noch nicht, aber die andere Leute dürfen sie per Executive Order, ne? Mittlerweile wieder.
Dürfen ist jetzt was sehr Relatives.
Na, das sind halt Enemy Combatants.
Ja, also genau. Auf den Saddam hatten sie ja durchaus Cruise Missiles angesetzt, ne? Weil sie dachten, er ist in diesem Restaurant. Ja. Und so. Also so ganz ernst nimmt man das wohl irgendwann nicht mehr, ne?
Na Moment, das ist ja auch die CIA, ne?
Ja, gut.
Okay. Also da die Cruise Missiles kamen ja nicht von der CIA, sondern das ist ja eine Militäroperation gegen feindlichen Staaten.
Interessant ist, was sie heute tun würden.
Sich dieses Gesetz alles richtet. Ja.
Ich meine, heute würden sie da halt wahrscheinlich einen Predator nehmen mit Hellfires.
Na schon. Ja. Und das ist aber die CIA. Also was heißt CIA? Ich meine, der amerikanische Geheimdienst operiert die Dinge.
Ja, so, was wollte ich noch erzählen? Eigentlich sind wir so gut wie am Ende, aber ich habe hier noch zwei
Anekdoten. Nein, die Remote Viewers.
Ach ja, die
Remote Viewers. Aber ich hätte jetzt vorhin eine tolle Überleitung gehabt. Und zwar von MK Ultra, da hatte man damals schon eben Hellseher engagiert. Deshalb habe ich ja damit angefangen, Mensch. Man hat da Hellseher engagiert und getestet und John Mulholland, dieser Zauberkünstler, sollte also auch evaluieren, ob diese Leute mit Tricks arbeiten oder ob sie überhaupt irgendwie Treffer landen und so. Und er war dann eher der Meinung, dass es wohl
alles Bullshit.
Ja. Und man hat das Programm damals also nicht weiter verfolgt. Dann aber Ende der 70er Jahre, so oder während der 70er Jahre, ist ja dieser ganze esoterische Boom aufgekommen. Tag und Puthoff, das waren also zwei Parapsychologen, die haben ein Buch geschrieben, das nannte sich Mind Research, Scientists Look at Psychic Abilities. Auf Deutsch ist es rausgekommen, jeder hat den sechsten Sinn. Das waren übrigens die beiden.
Das war richtig scheiße populär, das Buch,
da erinnere ich mich ja daran. Und das waren die beiden Leute, die einen gewissen Uri Geller über mehrere Wochen lang in einem Labor getestet haben und dann zum Schluss gekommen sind, dass seine Fähigkeiten echt seien. Pass auf, du sitzt in seinem Anwalt vor.
Oh, der Tisch biegt sich hier gerade.
Aber na gut. Also jedenfalls, dieses Buch hat ein gewisser Lieutenant Fred Holmes Atwater in die Hand gekriegt. Das war ein Abwehrspezialist, auch gerade Army's Missile Research and Development Command, also diese Raketenabwehrgeschichten. Und der hat gesagt, Mensch, wenn die Russen das jetzt können, ja, da können wir unsere Geheimnisse nicht mehr schützen, wenn die ja auch den sechsten Sinn haben.
Ja, genau.
Und dann müssen wir rausfinden.
Oh nein.
Dann müssen wir jetzt rausfinden, was gibt es das jetzt wirklich oder nicht? Und dann hat dieser Mensch es geschafft, Leute in der Geheimdienst-Community davon zu überzeugen, dass jetzt eine Einheit aufgebaut wird von Psychic Spies, ja, also Leute, die parapsychologische Fähigkeiten haben. Das waren dann die Remote Viewers. Die haben also fast 20 Jahre lang hat die Army eine Handvoll Soldaten beschäftigt, die eben einfach nur versucht haben, durch Konzentration herauszufinden, was so auf der Welt passiert. Denen haben die also Koordinaten gegeben, sagen wir jetzt, sag mir mal, was da ist. Und
vielleicht das mit den Satellitenbildern verglichen.
Ja, genau. Und das Tragische war, die haben also immer dann Anfragen gekriegt von allen möglichen Militärdienststellen und so weiter. Und dann haben die Antworten gegeben, aber weil das ja alles so ultra geheim war, haben die nie ein Feedback gekriegt, ob sie richtig lagen. Ja? Und es gab immer mal wieder so Gemurmel von wegen, hey, was habt ihr das da für Komiker da eben. Das heißt also, diese Einheiten wurden immer wieder dicht gemacht. Dann fand sich eine andere Geheimdienst-Community, also in der Community eine andere Geheimdienststelle, die diese Remote-Viewers übernommen haben. Die sind also von
Es war immer dieselbe Einheit, aber es ist halt von anderen
bezahlt worden. Genau, so ungefähr wie so eine Wanderniere halt. Durch die Dienste diffundiert, bei der NSA waren sie auch mal, bei INSCOM waren sie. Da gab der Stabbelbein, General Stabbelbein, das war also der Commander von INSCOM, der war sowieso schon immer so ein bisschen wunderlich. Und der war auch ein riesiger Uri Geller-Fan.
Die haben alle eine Weise,
Das ist der Typ, der glaubte, er könnte durch Konzentration die Materie durchdringen und hat sich vor eine Wand gestellt, konzentriert, nahm Anlauf und ist an die Wand geknallt.
Und weil er durchlaufen wollte.
Ja, weil er durchlaufen wollte, weil er, ich mal überlegt, mal die Atome, ja, sind ja zu 99% bestehen die auch aus nichts, also völlig klar.
Muss eigentlich nur seine Teilchen so synchronisieren, dass man gerade durchpasst.
Ja, ja. Ich meine, INSCOM ist der militärische Arm der NSA, ja, also es ist nicht, der hat einige tausend Leute unter sich gehabt, ne. Da gibt es jetzt diesen Film, The Man Who Stared at Gods. Und da wird also dieser
Stabbelbein. Das ist der Offensivarm der Remote Viewing.
Und bei dem Film stimmt die Hälfte. Ja, es gibt also ein Sachbuch von John Ronson, das eben als Ausgang für diesen Film genommen wurde. Die Handlung haben sie jetzt in die Jetztzeit verlegt, also Irakkrieg und so weiter. Das war eher der Vietnamkrieg, der damals noch virulent war.
Aber die haben versucht.
Es gab wirklich diesen General, der an die Wand gerannt ist und sich eine blutige Nase geholt hat und ganz frustriert war.
Und seine Einheit hat tatsächlich, also da kommt der Titel her, versucht, Ziegen tot zu starren.
Genau.
Also die haben sich hingestellt und haben gesagt, oh, du stirbst gleich, oh, böser nein, Blick.
Nein, nein, nein. Böser
wie im Mittelalter, ja, böser ja. Blick, ja, gleich stirbt die, kriegt einen Herzinfarkt.
Und die waren auch überzeugt, dass sie das konnten.
Und irgendwann wird das funktionieren. Wenn wir das nur lange genug machen, dann funktioniert das irgendwann. Ja. Was ja auch stimmt, irgendwann gibt es Altersschwäche.
Naja, jedenfalls, also diese Leute haben auch alle möglichen Seminare geschickt, haben auch in diesen Tanks gelegen, wo sie also ohne Sinneseindrücke irgendwie.
Das hat übrigens einen anderen Hintergrund, das hat ja mit Folterforschung zu tun, da werden wir auch mal eine Sendung zu machen.
Ja, aber jetzt nicht in dem Zusammenhang.
Ja.
Ohne mich. Es gibt ja immer bei NORAD gibt es ja immer einmal im Jahr diesen Gag, dass sie also sagen, der Weihnachtsmann kommt. Ne? Und dann haben diese Psychic Spies sich irgendwann einen Scherz mit einem erlaubt. Das war also einer, der wohl der Durchgeknallteste war. Also war ein UFO-Fan und so weiter. Hat auch irgendwie Bücher über biblische Themen geschrieben. Also sehr, sehr merkwürdiger Typ. Und naja, jedenfalls, dem haben sie gesagt, oh, ich empfange was. Es kommt über den Nordpol, es leuchtet rot. Und sollte nicht
der Weihnachtsmann.
Ja, genau, es sollte der Weihnachtsmann sein. Aber der andere Kollege, der hat es also völlig ernst genommen und wollte schon Atomalarm auslösen, ja. Das heißt, also durch so einen Blödsinn wäre möglicherweise ein Hühnerstall geweckt worden.
Tja.
Irre.
Und es ist ja nicht nur die Dienste, die total durchgeknallt sind. Also ich habe hier noch so eine andere Anekdote mal rausgekramt, nur um mal zu zeigen, wie schlimm. Ich meine, also erstmal, die erste Geschichte ist, dass die Briten nach dem Zweiten Weltkrieg ernsthaft überlegt haben, ob sie nicht ein paar Atombomben im Rhein versenken. Ja, und die Idee war, wenn die Russen kommen, naja, wenn sie Ostdeutschland haben sie ja eh schon, wenn sie irgendwie bis zum Rhein kommen, naja gut, dann haben sie das halt und dann zünden wir die Bomben, damit sie nicht Frankreich einnehmen. Mhm. So, das war die Idee. Also die hätten einfach mal komplett Deutschland als Kollateralschaden.
So war der Plan.
Da mussten irgendwie diese Bomben da, die mussten irgendwie warm gehalten werden und da war eben ein Patent, dass also da irgendwie Vögel da drauf angesiedelt werden, die also da rumbrüten. Und diese Tierwärme hätte also ausgereicht. So die technischen Details kenne ich nicht. Aber da kann man ein bisschen zu googeln, da findet man was. Es gab allerdings auch eine amerikanische Variante von diesem Plan, der bei den Briten war es ja die Strategie der verbrannten Erde, dass man also Deutschland an der Stelle einfach hätte hochgehen lassen, atomar verseucht. Edgy-badgy, ne?
Bin da gehen die Russen nicht durch.
Das auch nicht. Und die Amerikaner hatten entlang eben der Ostgrenze Einrichtungen vorgesehen, in die man eben transportable Atombomben reinstellen wollte. Und wenn die Russen eben kommen, dann lässt man ein paar herkommen und dann lässt man das Ding platzen, sodass da also ein nuklearverseuchter Korridor gewesen wäre, der dann eben Ost- und Westdeutschland voneinander gespaltet hätte.
Lustigerweise haben die Russen ja einen ähnlichen Plan gehabt. Ja. Wenn die Amis kommen, dann hätten sie irgendwie über das die DDR verstrahlt oder irgendwie so ein Ding.
Also die hätten dann so in beiden Fällen dran geglaubt.
Natürlich. Die Russen, also der Plan der Sowjets sah ja vor, dass egal was kommt, wenn es also jetzt nicht einen All-Out-Nuklear-Austausch gibt, so schnell wie möglich, so tief wie möglich in den Westen vorzudringen. Also um halt, selbst wenn dann nuklear passiert, dass der möglichst weit weg von der Sowjetunion passiert. Ja. Und die Gegenstrategie des Westens war dann halt eben diese Atomminen, die in verschiedensten Ausführungen dann daherkamen. Und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Davon gab es auch die konventionelle Variante. Was ich noch daran erinnert, wenn man bei Helmstedt rübergefahren ist, vom Osten in den Westen, dann gab es auf der Autobahn so eine Zickzacklinie von so Gullideckeln. Die halt,
das waren die?
Das waren die Löcher für die Minen, ja.
Atomic Demolition Mines.
Dafür gab es die konventionelle Variante, die war auch offiziell den Leuten, die da diese Dinger betreuen sollten, bekannt.
Wallmänner.
Die Wallmeister-Minen und die halt auch in den Brücken und so rein sollten, aber da gab es halt eben diese Dinger, die halt dann in diese Gullis sollten und dafür gab es halt präzise auch da passend halt auch eine Nuklearvariante, um halt die sowjetischen Panzerhorden aufzuhalten, die sie da erwartet haben. Genau, dann halt durch den Magdeburger Tiefebene.
Ja, es gab halt nur das kleine Problem, dass eben egal wie, es hätte einige hunderttausend Deutsche, Westdeutsche, das Leben gekostet.
Ja gut, aber da,
wenn Krieg ist... Das wäre auch sowieso passiert. Die Sowjets haben dann, um dem wiederum vorzubeugen, eigene Spätzlazeinheiten ausgebildet, die DDR übrigens auch, die hat Fernaufklärer ausgebildet, um genau präzise diese Minendepots
hochzunehmen, bevor sie
zu sprengen oder beziehungsweise zu besetzen. Und die haben dann auch so spezielle Vorrichtungen gebaut, um diese Gullis unbrauchbar zu machen, sodass sie da diese Minen gar nicht
reinbekommen. Zuschweißen oder wie?
Nee, es war so ein elaboriertes Zusprengen. Elaboriertes Zusprengen halt. Und dafür zu sorgen, dass, also wenn dann so kleine Teams, die sie dann da halt hinter die Grenze geschickt hätten, um präzise genau dafür zu sorgen, dass an den neuralgischen Punkten, also zum Beispiel auch an den Rheinbrücken, sind ja auch die super neuralgischen Punkte für einen tiefen Vorstoß. Und an diversen Talsperren, Staudämmen und so, wo halt solche Sprenglöcher vorgesehen waren, da haben die an Holzmodellen tatsächlich spezifisch geübt, halt bestimmte Bauwerke zu schützen, also vor der Sprengung und diese Bunker im Wald zu finden und rechtzeitig die hochzunehmen. Also da gab es dann, ich weiß nicht, ob es dagegen dann wieder noch einen Counter gab, ich vermute mal schon, aber das...
Was da für eine Produktivität vernichtet wurde für diese ganzen Spielereien. Also ich habe hier noch ein besonders schönes Beispiel, finde ich, und zwar war das zur Nixon-Zeit. Da war ja Kissinger der Berater und der Chefstratege der Amis und es war 1969, der Vietnamkrieg tobte und Nixon wollte den weghaben, aber sie konnten nicht aufgeben. Ja, sie mussten ihr Gesicht wahren und da haben sie sich, die Theorie an der Stelle war, dass die Russen die Nordvietnamesen versorgen. Und wenn man jetzt den Russen dazu kriegen könnte, dass er aufhört, Vietnam Rückendeckung zu geben, dann würden die schon aufgeben. Und dann haben sie überlegt, na, wie können wir denn die Russen überreden? Und haben Spieletheorie angewendet und haben sich überlegt, also wenn wir jetzt einfach mit einem Atomschlag drohen und die Russen glauben, wir sind rational, dann wissen die, dass wir nicht schießen können. Deswegen müssen wir simulieren, dass Nixon durchgedreht ist. Und sie haben, es nennt sich Madman Theory. Genau. Ja. Und was sie gemacht haben, ist, dass sie 18 atomar bewaffnete Bomber Richtung Moskau losgeschickt haben, mit scharfen Bomben drin. Und sie haben dafür gesorgt, dass die Russen wissen, dass die da drin sind und dass die unterwegs sind. Und dann haben sie quasi so ein paar Unterlings, irgendwie so niedrigere Ränge, also nicht Nixon selbst, sondern niedrigere Ränge, haben dann bei den Russen angerufen und gesagt, übrigens diese Bomber, der Nixon ist durchgeknallt und wenn er jetzt nicht sofort einlenkt, können wir den auch nicht mehr aufhalten. So, und die Theorie war also, dass die Russen dann sagen, es hätte wahrscheinlich mit Reagan besser geklappt als mit Nixon. Aber, also das war, ich meine, so nahe waren wir alle an der Vernichtung, dass so eine Dinger...
Mehrfach.
Ja. Und nun, also es gibt da noch so ein paar Details, wie zum Beispiel, dass man von außen so ein Flugzeug, so einen Bomber ansehen kann, ob die jetzt beladen sind oder nicht mit den Bomben. Denn wenn eine Bombe drin ist, ist der schwerer und verbraucht seinen Sprit schneller. Und dadurch wird er leichter und die Geschwindigkeitsveränderung ist messbar. Das heißt, die Russen wussten, dass da ist
eine Ladung, die beladen sind. Ja.
Genau. Und also das ist so ausgegangen, dass die Russen glaubwürdig versichern konnten, dass sie den Nordvietnam gar nicht zurückpfeifen können, selbst wenn sie wollten. Und dann ist der Bluff der Amis aufgeflogen. Ja, aber also überlegt euch mal, was für einen Druck die da aufgebaut haben. Unglaubliche Geschichten. Und die zweite Sache, die ich noch ansprechen wollte, sind nicht nur die Dienste, die immer total inkompetent sind, sondern es gibt noch so eine Geschichte aus der JFK-Zeit zur Kuba-Krise. Ja, und zwar, das kommt aus dem Buch Legacy of Ashes, was ich übrigens empfehlen kann. Da geht es um die CIA-Historie. Mhm. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass die JFK-Kabinett hat sich unterhalten, also JFK mit seinen Generälen haben sich darüber unterhalten, wieso die Russen denn jetzt auf Kuba Atomraketen stationieren. Und da hat JFK hat dann so gefragt, ja, also das versteht ja gar nicht, warum machen die denn sowas? Das müssen die doch wissen, dass wir das als Angriff werten. Und es wäre ja so, als wenn wir Raketen in der Türkei stationieren. Und darauf war so 10 Sekunden peinliches Schweigen in dem Raum. Und dann meinte jemand, Herr Präsident, wir haben Raketen in der Türkei stationiert. Also ich meine, solche Leute haben dieses Land regiert, ja? Unglaublich. Hammer. Unglaublich. Und dann geht's dann noch so weiter, dass die, also als sie die Optionen verhandelt haben, was sie denn jetzt tun könnten in dieser Missile Crisis, da war Verhandeln überhaupt nicht auf der Liste. Da gab's so 3-4 Möglichkeiten. Ja, wir können hier eine Invasion machen, wir können da Nukes drauf werfen, so, wir können dieses, jenes machen. Auch die Überlegung, da eine Blockade zu machen, ist erst nachträglich reingekommen. Also die ursprüngliche Planung hat nur überlegt, wie wir jetzt am besten angreifen. Ja? Also das ist ein Wunder, dass wir überhaupt noch leben.
Tja,
bei aller Geheimdienstinkompetenz und bei aller Politikerinkompetenz am Ende haben wir halt immer noch Glück auch.
Naja, und halt tatsächlich ein paar Leute an den richtigen Stellen, die zur richtigen Zeit gesagt haben, wir glauben mal lieber nicht daran, was jetzt hier irgendwie auf den Bildschirm flimmert.
Ja. Mein persönlicher Held ist natürlich Petrov. Ja. Und der hat noch eine Geschichte erzählt, die vielleicht ein guter Schluss ist, und zwar, die hatten da tatsächlich einen roten Knopf stehen und auf der Armatur da irgendwie drauf gelötet und niemand wusste so genau, was es damit auf sich hat. Und es gab immer so die Legende, das ist jetzt vielleicht sogar eine Möglichkeit, den Vergeltungsschlag auszulösen und wie auch immer.
Das würde man ja auch annehmen, wenn man da sitzt.
Der Knopf sah auch wichtig aus, war auch durch so ein Glassturz irgendwie drüber oder so, ja, dass man nicht irgendwie...
Don't press
any button. Und dann hat sich der Petrov den aber irgendwann mal angeguckt und hat festgestellt, dass da die Drähte von dem Ding nirgendwo hinführten. Dieser rote Knopf war eine Art Trappe, war eine Art Zauberkasten, denn irgendwelche Psychologen hatten rausgefunden, dass ein einzelner Mensch diese Entscheidung gar nicht, also erstmal einem einzelnen Menschen wird diese Entscheidung nicht übertragen worden. Und es wäre.
Aber selbst wenn du es tust, niemand würde auf diesen Knopf drücken.
Ja, zumindest sehr wenig Leute würden es wirklich tun.
Also, das ist doch gut so.
Das heißt also, das Ding, der rote Knopf war in dem Fall ein Zauberkasten.
Den gab es sozusagen gar nicht, ja.
Den Knopf schon.
Aber den.
Also wir haben ja auch so einen Knopf hier im Club. Der macht auch nichts weiter.
Ja, also ich bin ja da immer noch Anhänger der Theorie, dass der dafür da ist, falls irgendjemand mal so eine Kommandozentrale besetzt, um halt irgendwie jetzt den Weltuntergang auszulösen, dass für den dann so ein Knopf da ist und der.
Damit der irgendwas zum Draufdrücken
hat. Damit er was zum Draufdrücken hat.
Eigentlich brauchen wir noch so eine Simulation. So, ja, Raketen sind abgeschossen.
Klar. Na gut.
Denn, ja, damit kommen wir mal zum Ende. Wir haben schon über 2 Stunden hier verbraten.
Ja, wir sind jetzt schon doch deutlich ein sehr langer Podcast geworden. Sehr schön. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, auch wenn es ein etwas wildes Springen ist. Ich fürchte, es wird irgendwie eine der längsten Linklisten, die wir jemals zusammen compiled haben.
Ach, ich glaube gar nicht, so viele Links haben wir gar nicht.
Diverse Bücherempfehlungen werden auch dabei sein, die durchaus alle die Lektüre lohnen. Dann noch herzlichen Dank an Markus Krumper.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und eine coole Aktion. Ansonsten, wie immer noch der Hinweis auf den Flatter-Button, obwohl wir gerade nicht mehr so richtig wissen, was wir mit dem Geld sollen. Aber
na, wir kaufen erstmal ein Headset für den nächsten Gast.
Genau,
wir haben jetzt hier gerade so eine wüste Ghetto-Installation mit einem Mikrofon, was wir hier an einem Koffer befestigt haben, damit es ungefähr die nächste
Höhe ist. Stimmt, genau. Also wir hoffen, dass das Markus nicht zu seltsam klingt im endgültigen Mix und damit er beim nächsten Mal genauso toll klingt wie wir alle. Kaufe noch Gäste-Headsets und ja, wenn ihr auf den Flatter-Knopf drücken wollt, dann freuen wir uns natürlich. Ansonsten
vielen Dank fürs Zuhören und Durchhalten.
Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.